Ich werde jetzt meine Äuglein für eine Weile schließen und Sie machen einfach weiter. Ich werde alles hören, was Sie sagen. Okay?
Der Weltraum. Unendliche Weite.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Speis muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden. Der dreibeinige Podcast.
Niemals aufnehmen, niemals editieren. Hallo, Sebastian.
Hallo, Sascha, ich grüße dich.
Bei Grabtas Hammer.
Und alle Zuhörer, die heute eingeschaltet haben, natürlich auch.
Ja, schön, dass ihr wieder auf diesen Kanal gefunden habt. Nachdem wir ja im letzten Mal über Filme aus dem Jahre 1999 gesprochen haben, ist uns aufgefallen, wir haben einen wichtigen Film vergessen oder übersehen, der auch in dieser Liste nicht aufgetaucht ist. Wir haben ja letztes Mal schon über die Zusammenstellung dieser Liste etwas uns gewundert, dass da wichtige Filme nur unter ferner Liefen erwähnt wurden. Und ein wichtiger Film ist gar nicht erwähnt worden und der ist im Jahr 1999 ebenfalls rausgekommen, zumindest in den USA, und zwar kurz vor Weihnachten. In Deutschland ist er allerdings erst im Jahr 2000 gestartet. Deswegen ist er uns wahrscheinlich ein bisschen durchgerutscht.
Das kann sein. Es war vielleicht auch eher so ein Special Interest Film.
Ja, kann sein.
Also, dass er deswegen nicht so... Und ich habe es ja sogar noch zweimal geguckt, ja. Also, um jetzt wirklich eine fundierte Meinung mitzubilden über diesen Film, ja. Vielleicht ist er auch einfach nicht so der Meilenstein der Cinematografie.
Er ist immerhin zum siebtbesten Star Trek-Film gewählt worden.
Okay. Ja, also ich fand ihn immer noch gut, ja. Also ich habe mich super amüsiert. Er persifliert ja auch Sachen, die sonst selten persifliert werden.
Und ich denke, er ist schon ein bisschen in die Popkultur eingedrungen.
Ja, also
wenn wir rufen bei Grabtas Hammer, weiß eigentlich jeder, was gemeint ist.
Das denke ich auch. Also zumindest unter Science-Fiction-Fans, speziell unter Star Trek-Fans nehme ich mal an, weil auf die bezieht sich der Film ja am meisten.
Was für Sonderangebote. Wir reden natürlich über keinen anderen Film als Galaxy Quest.
Hey.
Niemals aufgeben. Niemals kapitulieren.
Planlos durchs Weltall, wie der deutsche Zusatztitel ist.
Das ist komisch, ne? Weil Planlos durchs Weltall hatte ja auch schon viele Jahre vorher dieses Synchronisationsprojekt als Episodentitel.
Ja, es kam mir auch irgendwie bekannt vor.
Erinnerst dich noch, ne? Das mit dem Motorradrennen.
Weil ich hier... Nee, das ist Sinnlos im Weltall.
Sinnlos im Weltall hieß das, ach verdammt.
Ja, Planlos im Weltall ist, glaube ich, auch der Untertitel zu diesem Leslie Nielsen 2001 Verarsche-Film.
Ach so, okay. Ja, Lautlos im Weltraum, ne? Ja, ja, ja. Der Film beginnt ja quasi mit dieser Parodie auf Star Trek. Also es geht ja quasi um die Schauspieler einer Science-Fiction-Serie wie Star Trek.
Ja,
aber
wollen wir vielleicht erstmal sagen, um was es überhaupt geht in diesem Film?
Ja, um die Schauspieler einer Science-Fiction-Serie wie Star Trek, die lange Jahre nachdem ihre Serie abgesetzt worden ist, immer noch auf Conventions rumhängen und Autogramme geben fleißig, so leichte Auflösungserscheinungen anzeigen, moralischer Natur, und dann passiert denen was Komisches. Sollen wir direkt mal weiter erzählen, wie es weitergeht? Mach du mal weiter.
Sie landen nämlich tatsächlich im Weltall, weil eine Alienrasse ihre gesamte Gesellschaft nach ihrer Serie aufgebaut hat und sie für echt hält. Und sie werden dann quasi auf dieses Schiff, auf die Not the Enterprise Expect Protector gerufen, um halt gegen einen Bösewicht zu kämpfen, einen intergalaktischen, der das Omega-3-Device von den Außerirdischen haben will. Ja, erst denken sie alle doch, das ist ein Spaß, aber sie kriegen relativ schnell raus, oh, das ist ganz schön ernst, da hängen wirklich Leben dran, und am Ende quasi wachsen sie über sich hinaus in ihre eigenen Rollen hinein und retten den Tag, besiegen den Bösewicht, und die Serie wird am Ende auch wieder neu aufgelegt.
Genau, und wobei das lustig eigentlich noch ist, am Anfang raffen sie ja nicht, dass es echte Außerirdische sind, und sie halten das auch nicht für einen Spaß, sondern sie halten es für ein Fanprojekt, was vielleicht sowas ähnliches wie ein Spaß. zuerst der Captain, also er wird quasi auf der Convention halt angelabert, halt von einem Humanoiden, sag ich mal, der aber auch gut ein Fan sein könnte, ein verkleideter Fan, der halt komisch spricht. Er hat ein bisschen komischen Akzent.
Ich muss mit Ihnen reden. Es ist eine Angelegenheit von größter Wichtigkeit. Wir sind Termianer von Klaatu Nebula und wir brauchen Ihre Hilfe.
Und er denkt halt, es ist halt irgendwie so ein Keller-Set, weißt du, so mit Pappwänden und irgendwie, die wollen hier halt ihren Fanfilm drehen, so, ne? Und lässt sich aber drauf ein. Weil, wir sollten jetzt vielleicht, bevor wir auf die Haupthandlung eingehen, die Situation, das finde ich auch das Beste am ganzen Film. Die Situation außerhalb von dieser Weltraumgeschichte einfach am Anfang. Der Captain ist ja quasi so unter noch der Ingenieur. Das sind die einzigen Rollen oder das sind die einzigen Schauspieler, die da noch Spaß dran haben. Hat man das Gefühl. Mhm. Also es gibt dann zum Beispiel noch die erste Offizierin, die... Da wollte ich gerade drauf hinaus. Es weicht so ein bisschen von Star Trek ab. Also diese Serie, die da dargestellt wird, dieses Galaxy Quest, das scheint ja eher eine Ballerserie zu sein. Also ein bisschen einfacher gestrickt als Star Trek.
Ja, ich glaube, wenn man sich TOS anguckt, kann man auch den Eindruck gewinnen, dass es eine Action-Serie
ist.
Ja,
okay. Teilweise zumindest, ne? Und ich meine, sie hätte ja quasi jetzt so ein bisschen, also die erste Offizierin, wie heißt sie eigentlich? Sie wird gespielt von Sigourney Weaver übrigens, die erste Offizierin.
Gwen DeMarco und sie spielt Lieutenant Tawny Madison.
Tawny Madison heißt ihre Rolle in der Serie und Gwen DeMarco ist ihre Rolle in dem Film quasi.
Und wird gespielt von Sigourney Weaver.
Sigourney Weaver, habe ich das nicht gerade gesagt?
Kann sein.
Alien, ja? Ich sag nur Alien und Aliens. Und Alien die Rückkehr.
Die Besetzung ist großartig.
Tim Allen, ne? In der Hauptrolle. Tim Allen als der Captain, bekannt aus Hör mal, wer da hämmert oder Tooltime auf Englisch, spielt Jason Nesmith alias Commander Peter Quincy Taggart. Peter Quincy Taggart. So.
Der Commander. Aber eigentlich seine erste große Rolle.
Film?
Nach Hör mal, wer da hämmert.
Also...
Und war auch nicht die erste Besetzung sozusagen. Aber ich finde, er macht es hervorragend.
Die erste Besetzung sollte Kevin Klein sein, richtig?
Ja, irgendwer anders. Ich hab's wieder vergessen.
Ist der Typ von Ein Fisch namens Wanda und Wilde Kreaturen.
Alec Baldwin wollte eigentlich
Alec Baldwin?
Haben.
Ach, ja. Schlag mich tot.
Und Kevin Klein und Steve Martin waren auch im Gespräch.
Okay. Steve Martin. Nee, also ich denke, da sind sie mit Tim Allen nicht ganz gut gefahren.
Ja, er macht es hervorragend. Also er channelt teilweise William Shatner.
Ja, das macht er. Auch gerade in dieser Anfangsszene. Dann haben wir noch Alan Rickman als Alexander.
Alan Rickman als Genervten. Alan Rickman spielt immer einen genervten Typen und da hat er jetzt hier die Gelegenheit.
Er hat mich teilweise so ein bisschen an Colonel Sandfurz erinnert aus Spaceballs. Ja, wenn er so die Oberlippe so anhebt immer. Muss man drauf achten. Also er ist so ein bisschen die Spock-Rolle anscheinend. Er scheint wohl Wissenschaftsoffizier zu sein, hat aber... ein etwas aufwendiges Kopf-Make-up. Also er hat so einen Schuppenkopf, mehr oder weniger. Ja, Dr. Laser Lazarus oder Dr. Lazarus ist seine Rolle in Galaxy Quest halt. Und die anderen kenne ich nicht, anderen Schauspieler, muss ich sagen.
Du kennst Monk nicht?
Ich weiß, Tony Shalhoub ist nämlich der Tech-Sergeant Chen. Der hat den Monk gespielt. Ich weiß, ich habe Monk nie gesehen.
Das war aber auch nach dem Galaxy Quest raus. Ich würde fast mich reinsteigern und sagen, er hat die Rolle als Monk aber auch bekommen, weil er bei Galaxy Quest gespielt hat.
Der hat gut gespielt.
Er wirkt immer so ein bisschen stoned.
Er wirkt ein bisschen stoned, aber er hat es ja auch schon ganz am Anfang, also wenn quasi schon die erste Szene ist ja, alle sind auf der Convention, sollen auf die Bühne, aber der Captain ist nicht da. Und die Nerven liegen halt so ein bisschen blank, weil das Publikum schon anfängt zu randalieren. Und da sind ja alle schon, fangen dann an, über den Chef zu lästern, ne? Also Dr. Lazarus-Darsteller, der kriegt seine Sinnkrise.
Ich habe Richard den Dritten gespielt.
Fünf Vorhänge hintereinander.
Ich war ein großer Schauspieler.
Da musste ich an Heinz Wäscher denken, aus Kein Pardon.
Ja, genau. Der Mensch, der irgendwie sich eine größere Karriere gedacht hatte, als irgendwie in so einer Unterhaltungsserie mitzuspielen. Der wollte ernsthafte Rollen haben. Ja, die erste Offizierin, die hadert auch mit ihrer Rolle.
Bei meinem letzten Interview, das nur 6 Zeilen hatte, wollten sie bloß was über meine Titten wissen und wie sie in den Anzug passen.
Also ihre Aufgabe war es quasi immer nur, den Computer was zu fragen. Dann hat der Computer die Antwort gegeben und sie hat den, der Captain hat sie was gefragt. Sie hat den Computer gefragt, der Computer hat geantwortet und sie hat es dem Captain wieder erzählt, was der Computer gesagt hat.
Aber sie scheint auch diverse Kampfszenen gehabt zu haben, weil es gibt so eine Szene auf der Convention, wo sie dann irgendwie so Kung-Fu-Moves macht zusammen mit ihren weiblichen Fans.
Ja, genau. Nee, macht sie wirklich auf der Bühne, macht so einen Kick, so einen Karate-Kick. Und dieser, worauf ich hinaus wollte, war dieser Tech-Sergeant Shen-Darsteller. Er ist der einzige Coole. Er sitzt da und liest Zeitung, macht ein Kreuzworträtsel und futtert. Genau. Also er ist echt dann immer so der Typ, der alles akzeptiert, was auf ihn zukommt und also ein sehr sonniges Gemüt hat. Also, wie du schon sagtest, vielleicht immer so ein bisschen stoned wirkt. Vielleicht kommt es auch daher.
Ja. Ich glaube, er hat einfach mit allem abgeschlossen. Aber das Geile ist, dass er wirklich konsequent den ganzen Film überfuttert. Irgendwas frisst
er. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Das ist
so. Doch, doch. Der läuft auch meistens dann, als sie auf der Außenmission sind, hat er auch einen Fressbeutel mit zum Beispiel. Es ist ausgezeichnet.
Und er ist auch derjenige, der nachher ein Verhältnis mit so einer Alien anfängt.
Ja, dann haben wir ja noch den kleinen Tommy Webber dabei, der Lieutenant Laredo gespielt hat, also quasi den Wesley Crusher der Serie, der als Kinderdarsteller mitgespielt hat und jetzt halt irgendwie mit den anderen da rumtouren muss. Und der war der vor Enterprise der schwarze Steuermann.
Genau, also in der Serie, im Film spielt er halt, ist er von einem Kind gespielt und jetzt ist es ja schon viele Jahre nachdem die Serie gelaufen ist, ist er natürlich schon ein junger Erwachsener dann so.
Das Geile ist, das fängt ja quasi mit einem Rückblick auf die Serie an. Du hast das vor wenigen Minuten schon angesprochen und dann wurdest du jäh von mir unterbrochen. Also wir sehen quasi einen alten Ausschnitt aus der alten Serie. Damit ja. Fängt das an, auch im 4:3 Format. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Aber dieser Film wechselt zweimal die Formate im Laufe des Films. Also es fängt an mit diesem 4:3 Format. Also du siehst auf der großen Kinoleinwand, die Vorhänge sind aber nicht komplett auf. So sollte es aufgeführt werden. Also du hast quasi die 16:9 Variante im Kino. Auf dieser 16:9 Variante ist eingeblendet die 4:3 Fernsehvariante. Die ja dann quasi, es stellt sich ja raus, nur auf einer Convention gezeigt wird. Dann sehen wir quasi in 16:9 weiter den Film. Und dann wird der Commander ja auf das Schiff gebracht und wird irgendwie zurückgebeamt und fährt dann quasi auf so einer komischen Plattform ins Weltall und dann gehen die Hangartore auf von der Protector. Und die Kinoanweisung war, in dem Moment, wo die Hangartüre aufgehen, gehen die Vorhänge komplett auf und du hast volles Breitbildformat.
War das so in unserer Vorstellung, wie wir das gesehen haben?
Ich glaube nicht. Ich
kann mich da auch nicht mehr dran erinnern.
Ich denke nicht, Tim.
Das ist wahrscheinlich auch zu selten, dass das irgendjemand kann. Das wird wahrscheinlich wieder geflissentlich ignoriert.
Aber ich finde es großartig, weil ich finde die Idee geil.
Die ist klasse,
weißt du?
Ja.
Weil du dann halt quasi definitiv im Weltall bist, ab dem
das war
Moment.
Das war auch eine starke Szene, weil vorher hat man es ja noch nicht so gesehen. Vorher, bis dahin, sieht man erstmal nur so das Raumschiff von innen. Und das ist ja auch der Moment, wo sich auch dem Kommandanten erst erschließt, dass er wirklich im Weltraum ist. Bis dahin hat er ja noch alles für einen Spaß oder eine Fanaktion gehalten.
Ja, richtig. Und das ist halt, was sich auch durch diesen Film zieht. Der war schon Meta, bevor es cool war.
Ja, ja. Ich überlege gerade, wann ist eigentlich Trekkies rausgekommen? Mit Tascha Yar?
In den 90ern, der erste Teil.
Ist nochmal die Schauspielerin von Tascha Yar.
Denise Crosby.
Denise Crosby, genau. Das war auch sowas in der Zeit, ne?
Ja, das kann sein. Und der eine Fan ist ja auch dem Fan aus Trekkies so ein bisschen nachempfunden, der im Endeffekt da quasi die Bodencrew für die Protector spielt.
Das kann sein. Also der Film zerfällt wirklich in zwei Teile. Also der Teil, wo halt der auf der Erde spielt mit den Fans und wo die Schauspieler auch wirklich nur Schauspieler sind. Und dann der größere Teil, der dann halt im Weltraum spielt und der eigentlich relativ konventionell auch nach dem Schema von so einem normalen 0815 Standard Weltraumabenteuer durchgespielt wird, ne? Am Anfang wird es immer noch so gebrochen, dadurch, dass halt den Schauspielern nach und nach bewusst wird, was ihre eigene Rolle in der Show war, aber wie du schon sagtest, sie wachsen halt auch in die Rolle rein. Also vor allen Dingen auch der Captain, der dann seine Crew quasi aufbauen muss, weil die sagen dann alle so, ah nee, ich bin doch kein wirklicher Astronaut, ich kann das doch nicht wirklich, kann nicht wirklich ein Raumschiff steuern. Und er sagt dann immer so, wie aber ein richtiger Captain dann eigentlich das auch machen würde, nein, du kannst das, ich glaube an dich und so weiter, zieh das durch und so, ne?
Das ist ja das Lustige, quasi am Anfang sind quasi alle fast das Gegenteil von ihren Rollen. Und sie wachsen quasi im Laufe des Films in ihre Rollen rein und über die Rollen hinaus. Das ist auch so großartig an diesem Film. Aber der beginnt ja quasi auf dieser Convention. Ist quasi auf einer Con und viele Schauspieler, die gesagt haben, die später halt auf Conventions gewesen sind, haben gesagt, die echten Conventions, sie hätten es nie gedacht, aber die echten Conventions sind genauso, wie sie es damals bei Galaxy Quest gesehen haben.
Also die das quasi noch nicht kannten vorher. Die sind dadurch geprimed worden, genau. Wie so eine Convention aussehen kann. Ja, ich meine, das war ja auch relativ, also es ist irgendwie eine große Mehrzweckhalle, ne? Alle möglichen Leute sind halt angereist mit allen möglichen Kostümen, die halt auch nicht immer so besonders toll aussehen. Also, ne? Aber es geht ja um den Spaß bei der Sache und so weiter. Ja, genau. Und dann ist halt dieses ständige Gebitsche und Gemeckere unter den Schauspielern. Das hat mich auch nicht so ganz unvorbereitet getroffen, weil ich habe ja eine von William Shatners Biografien gelesen.
Ich auch.
Und da hat er sich ja quasi selber bezichtigt, genauso zu sein. So ein bisschen, ja, wie der Tim Allen den spielt. Also so einerseits der am besten bezahlteste und am der wichtigste sozusagen Charakter, ja, also der am ehesten auch gebucht wird. Hm. Wo dann wohl so eine inoffizielle Regel entstanden ist unter den Schauspielern zu sagen, wenn einer gebucht wird, werden alle gebucht. Wir kommen immer nur zusammen. Aber da hält er sich dann auch nicht immer dran und so. Und dann ist er ständig besoffen und kommt zu spät. Das scheint wohl William Shatner teilweise auch so ein bisschen so gehandhabt zu haben zu seiner Zeit.
Ja, das war ja so mehr oder weniger das, was kolportiert wurde bei den Star Trek-Leuten in dieser Zeit.
Ein bisschen sozusagen. Schon, ne?
Es hat sich ja mittlerweile alles geändert. Und ich glaube, also man kann nicht sagen, der Tim Allen, also die Rolle, die Tim Allen da spielt, ist 1:1 Shatner nachempfunden. Aber es ist schon stark angelehnt. Und vor allen Dingen auch geil, dass alle halt quasi an einem Tisch sitzen und Shatner wollte ich schon sagen, und Tim Allen sitzt halt einzeln an einem Einzeltisch und auch noch leicht erhöht auf einem kleinen Podest. Mhm, mh. Das sind so Kleinigkeiten, die den Film so großartig machen, finde ich.
Ja,
bei der Autogrammstunde.
Ja, ja, das genau das. Dass halt dieser Konflikt besteht innerhalb zwischen den Schauspielern, das ist ja dann halt so quasi nachvollziehbar, auch so ein Stück weit. Und wenn man sich die Karrieren von vielen Schauspielern anguckt, auch so von wegen, ja, ich habe einmal Erfolg, wenn ich jung bin, ne? Und dann denke ich, ich möchte aber noch was Größeres machen, und dann machten die Leute plötzlich Solo-Projekte, aber dann läuft es halt nicht so gut, und dann irgendwann ist das Geld alle und alle überlegen sich, was mache ich jetzt? Ach so, stimmt, da sind immer noch Anfragen, dass wir auf Conventions kommen. Na gut, gehen wir da halt hin, so, ne? Und dann treffen sich alle wieder, und dann werden vielleicht noch irgendwie alte Rechnungen beglichen. Das kann man sich schon sehr gut vorstellen. Ja. Und ansonsten das Ganze auch drumherum. Derjenige, der die Con moderiert, ist ja Crewman Number 3 oder wie der heißt. Ja. Ne? Also quasi einer, der irgendwie in Folge 81 irgendein namenloses Crewmitglied gespielt hat und dann auch vor der Werbepause von einem Lava-Monster gefressen wird. Ja, das ist der Moderator dieser Convention, der dann quasi die richtigen, die Serienschauspieler halt ankündigt. Ne? Das fand ich auch gut.
Guy Flagman, Crewmitglied Nummer 6. Gespielt von Sam Rockwell. Der war auch total ekelhaft aufdringlich ist. Weißt du, so.
Ja, der ist halt auch relativ jung und hat so einen Milchbart irgendwie, ne? So einen kleinen Schnurrbart irgendwie da sitzen und versucht halt cooler zu sein, als er ist, so, ne? Und er will sich dann auch noch zu der Autogrammstunde dazusetzen.
Ja.
So, kennt mich wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe früher bei euch mitgemacht und darf ich mich einfach dazusetzen und auch bei euch Autogramme geben? Ja? Also der leidet ja noch mehr drunter, dass er quasi mitgespielt hat, aber so gar nicht bekannt geworden ist dadurch.
Und geil sind auch die Fans, die dann kommen und Autogramme wollen, dann erstmal technische Details fragen in Episode so und so, haben sie den dann Gang benutzt und dann sind sie links abgebogen, aber eigentlich hätten sie doch rechts gehen müssen, was war denn da los?
Richtig, genau. Oder dann der eine Fan, der dann halt die Standardsprüche in einem wunderbar auch in der Synchronisation wunderbar nachgemachten Fan-Klang oder in der Fanstimme sagt.
Bei Graptas Hammer, bei den Söhnen von Varwan, du wirst gerecht werden.
Worauf natürlich der, wie heißt der, Rick Allen, nur die Augen verzieht und kurz davor ist, irgendwie auszubrechen, Anfall zu kriegen.
Ich sag mal, es ist ja eigentlich, wäre ein leichtes gewesen, sich über die Fans lustig zu machen. Aber das tut der Film nicht, sondern zumindest nicht in dem Maße.
Ja, zumindest, da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht, lacht der mehr mit oder mehr über die Fans? Aber wenn du die Frage so stellst, musst du sagen, der lacht mehr über die Fans. Der Film.
Okay. Nee, später, in der Szene ja. Später sind es eigentlich die Fans, die den Tag retten.
Später sind also alle Helden. Später sind quasi alle Helden außer der Bösewicht. Also, das ist, ich habe auch über die Aussage des Films ein bisschen nachgedacht. Es gibt ja sicherlich mehrere Aussagen, aber eine davon ist halt, letzten Endes, alle, die nicht total böse sind, die sind irgendwie alle gut. Egal, wenn die ein bisschen ausgeflippt sind oder so oder irgendwelche so leichten sozialen Macken haben. Alle sind Helden, ja, alle retten den Tag, alle Goldsternchen für alle, bis auf den fiesen Bösewicht, der wirklich total fiese, böse, gemein ist und tötet und foltert und so, ne, das ist...
Ja, aber ist doch schön, das ist doch mal so eine Aussage in einem Film, würde ich mir heute nochmal wünschen.
Auf alle Fälle ist natürlich schon alles richtig und es ist ja auch eine Satire, ne, und in der Satire, der darf ja auch ruhig gegen alle geschossen werden. Das ist ja eine Satire ja auch da.
Aber eine ausgesprochen intelligente Satire, das wollte ich damit sagen. Also es bieten sich leichte Ziele an, aber die werden hier nicht abgeschossen, sondern man geht den eleganten Weg.
Also ich sag mal so, die Witze sind nicht unter die Gürtellinie und nicht geschmacklos, aber schon sehr naheliegend.
Ja, aber ich meine, wenn du dir die ganzen Parodiefilme anguckst, Date-Movie, Movie-Movie, Epic-Movie, keine Ahnung was.
Ja, die Parodie.
Das ist einfach... wir nehmen lustige Szenen aus den Trailern von irgendwelchen Filmen, die noch nicht mal rausgekommen sind und sagen, ha, kennt ihr das? Wisst ihr ja, Britney Spears fällt in den Abgrund.
Gut, aber das...
Und hier wird es aber eine Geschichte erzählt. Und das ist das Tolle dran. Das Ding funktioniert als Film.
Ja, aber das Segment mit den Fans bezieht sich auch nicht, da wird ja kein Filmgenre parodiert, sondern das ist Satire im Sinne von Gesellschaftsbeobachtung.
Ja,
das,
genau.
Das unterscheidet sich aber von diesen ganzen Parodie-Movies. Wenn das jetzt nur eine Parodie gewesen wäre auf Weltraumfilme, so wie Spaceballs, dann würde ich dir recht geben bei dem, was du gesagt hast. Aber so würde ich schon sagen, zumindest in diesen Segmenten, wo es sich mit dem Fandom beschäftigt und dem hinter den Kulissen von den Schauspielern, in dem Moment ist es eine Satire und geht da weit über die Parodie hinaus und das macht's auch gut, da gebe ich dir recht.
Ja, ja, so eine Mediensatire, klar, auf jeden Fall. Also arbeitslose Schauspieler in Hollywood, die sich auf Conventions verdingen.
Genau. Und die Fans ohne Leben mit ihren hässlichen Gesichtskostümen. Und das wird ja noch dann wirklich mal richtig gut ausgesprochen in dieser Toilettenszene, die ja so die erste Wendung auch in die Dramatik von dem Film reinbringt, ne? Wo dann plötzlich der... Ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. Soll ich den Commander nennen? Soll ich ihn Tim Allen nennen?
Jason Nesmith.
Genau, also der geht dann auf Toilette irgendwann und dann kommen dann zwei Besucher der Convention rein und reden mal Klartext.
Diese Typen haben seit 20 Jahren keine vernünftige Rolle mehr bekommen. Das hier ist alles, was sie haben. Was ist mit diesem Nesmith?
Der zieht sich doch total daran hoch, dass diese Vollidioten ihn für einen Space Commander halten.
Und seine Freunde hassen ihn.
Wir erfahren dann so in dem Nebensatz, der ist leider ein bisschen psychisch labil, dieser Jason Nesmith, nimmt sich das dann total zu Herzen und schmeißt dann auch sofort die Autogrammstunde. So.
Ja, pumpt seine Fans an, was die anderen sehr merkwürdig finden, weil er liebt die Fans, also das, weil die haben ihm das immer was gebracht bisher, ne? Er fährt quasi nach Hause, er trifft da quasi noch die Tamilianer auf dem Weg, die sagen, sie haben dann, also er nimmt dabei raus, dass sie einen Gig für ihn haben.
Ja.
Was ich auch sehr toll finde, ist die, wo er dann dem Tamilianer auf die Brust haut und er macht so.
Er kriegt dann genau. Das macht er auch echt gut.
Die spielen ohnehin total geil und holen ihn dann irgendwann, also er guckt sich dann zu Hause besoffen quasi eine alte Folge an und wacht morgens halt unter seinem, nur in Unterhosen und Hemd unter seinem Couchtisch auf, weil die Tamilianer an seine Scheibe klopfen. Großartig.
Richtig, und er hat ihnen vorher noch gesagt, sie sollen gefälligst eine Limo besorgen, also eine Limousine. Jetzt kriege ich Durst. Und das haben sie auch gemacht. Sie holen ihn mit der Limonade ab, genau. Er steigt in die Limonade ein und ist aber noch total verkatert. Und er hat dann diesen wunderschönen Satz halt, den ich gerade schon im Intro gespielt habe.
Ich werde jetzt meine Äuglein für eine Weile schließen und Sie machen einfach weiter. Ich werde alles hören, was Sie sagen. Okay.
Und so weiter und so weiter. Also das verpasst er natürlich alles, weil er dann einschläft und somit verpasst er dann auch den Transport auf das Raumschiff. Wo er dann wieder aufwacht und denkt, er wäre halt in Kulissen. Aber er wundert sich schon, dass die Kulissen doch für eine Fanproduktion sehr gut sind.
Ja.
Und die Masken auch.
Und dann geht ja quasi auch schon der Bildschirm an, weil der Bösewicht des Filmes ist dann da, General Saris. Gespielt von Robin Sachs, der unter anderem auch in Babylon 5 diverse Minbari gespielt hat im Grauen Rat.
Er kennt quasi schon diese Kopfputzmonturen immer.
So sieht's aus. Und Tim Allen ist erstmal beeindruckt, ja, von dem Make-up, den sein Gegenüber trägt.
Dass die ständig in Character bleiben, die ganzen, diese vermeintlichen Fans.
Mhm. Ja. Und sagt, ja, das Übliche, schießt alles, was ihr habt und jetzt bringt mich nach Hause.
Genau. Grüne Torpedos links, rote Torpedos rechts und werfen sie ihm das auch noch an den Kopf und dann wirft ihm die Cola-Dose so zu dem Bordschützen. Und dann denkt er, damit ist seine Aufgabe quasi getan. Er verlangt ja auch kein Geld dafür, ja. Also deswegen hat er auch keine Uniform vorher angezogen, sondern sich da direkt so in Pyjama quasi hingesetzt. Pyjama und Lederjacke.
Ja, geil. Ja, ja.
Und will
und Sonnenbrille.
Sagt halt so, ja, dann bringen Sie uns mal wieder nach Hause. Bringen Sie mich mal wieder nach Hause. Und dann, okay, stellen ihn in so ein dunkles Zimmer, wo dann plötzlich sich unter ihm dann so ein weißer Leuchtkreis eingeht und dann öffnen sich dann die Hangartüren und er guckt dann halt wirklich in den Weltall. Und das hast du ja gerade gesagt, an der Stelle wäre dann quasi, hätte sich das Leinwandformat nochmal geändert. Und das war halt schon sehr schön, ne? Also es ist echt so ein wunderbares Sternpanorama mit so farbigen Nebeln. Also so wie es im Universum nie aussieht, ja. Aber sieht halt schon toll aus und er wird dann transportiert. Der Transporter funktioniert ein bisschen anders. Die Leute, die transportiert werden, die werden von so einem Glibber umschlossen, von einem transparenten Glibber. Und dieser Glibber fliegt dann.
Ja.
Kann man so sagen.
Dann wird man,
ne?
mit Hyperlicht quasi durch irgendwelche Tunnel geschossen.
Genau. Und dann sind wir wieder auf der Erde, wo nämlich die Crew schon wieder einen Gig angenommen hat. Diesmal ist es eine Baumarkteröffnung. Kann das sein?
Computerladen.
Ein Technikstore. Und da kommt dann diese unsterblichen Worte von dem Science Officer.
Bei Graptas Hammer. Was für Sonderangebote.
Und da lag ich im Kino dann auch auf dem Boden. Ja. Also das war halt, es wurde halt schon vorher so schön gesagt, er ist ja so ein Klischee-Schauspieler mit, der hat ja auch Panikattacken und so ein Kram. Ne?
Ja, ja, genau.
Und er weigert sich ja dann zuerst auch auf die Bühne zu gehen, ganz am Anfang. Und der Captain kriegt ihn aber, mit welchem Spruch kriegt man einen Schauspieler, der was auf sich hält? The show must go on. Er sagt einfach nur, hey, the show must go on. Und er sagt dann so, du widerliches Schwein, du kriegst mich doch immer wieder. Ja. Und so steht er dann halt mit all seinen Komplexen und all seinen Gedanken dann halt auf dieser Baumarkt- oder Technostore-Bühne da, ja, und sagt dann, was für Sonderangebote.
Auch mit einem Gewichtsausdruck, der noch genervter ist als normal.
Unbezahlbar, wunderbar.
Ich sag ja, wenn du genervte Charaktere willst, nimm Alan Rickman.
Kann der super.
Ja, dann kommt der Captain angerannt, rempelt quasi noch die Fans an vom Vortag, die immer noch was von ihm wissen wollen, und er sagt, aber ich habe keine Zeit, ich muss weiter, und die sind etwas pikiert, dass sie schon zum zweiten Mal abgeblitzt sind bei ihm.
Ja.
Aber es kommt zu einer verhängnisvollen Verwechslung, nämlich sein Kommunikator fällt runter.
Ja.
Und auch.
Achso, ich soll mal noch sagen, der Kommunikator, der war dann echt in dem Moment, weil den hat er noch als Abschiedsgeschenk und als Verbindungs Möglichkeit bekommen von den Aliens. Ne?
Genau.
Der natürlich genauso aussieht wie der Kommunikator in der Serie, weil die Aliens haben ja, um das nochmal, das kann man nicht oft genug sagen, die Aliens haben alles haargenau wie in der Serie nachgebaut. Auch die Kommunikatoren.
Richtig. Genau. Also der Fan ist quasi auch der Commander einer Fangruppe sozusagen, hat seine eigene Crew und ist deswegen auch in Uniform unterwegs gewesen, wie alle. Ich finde die auch total geil. Ich finde diesen langen, dürren, dann gibt's den kleinen, dicken mit Brille, dann gibt's das Mädchen dazu und halt den Typen.
Ja, TKKG der, eigentlich, ne?
Ja, so ein bisschen. Stimmt. Stimmt, das ist TKKG. Auf jeden Fall verwechseln sie ihre Kommunikatoren. Er rennt zu seiner Crew und sagt, es ist alles echt, ich war im Weltall. Und
Sie sehen halt nur, er ist besoffen oder er war besoffen.
Ja.
Und sagen erst, oh, du kannst mit deinen, also erstmal wie du mit deinen Fans hier umgehst und so. Und wenn du uns so verarscht, ist das ja eine Sache, aber das verarscht gefälligst die Fans nicht. Und gehen dann ganz pikiert in ihren Bus. Und dann.
Ja, warte, eine geile Szene noch davor, weil er sagt, ich kann es beweisen. Und dann nimmt er seinen Kommunikator raus.
Ach so.
Und alle verdrehen nur die Augen und nehmen ihren Kommunikator und zeigen ihn.
Stimmt, das ist natürlich auch witzig. Aber dann
natürlich nicht funktioniert. Und das ist, um da mal ganz kurz was vorwegzunehmen. Ich finde, der Film baut unglaublich viel auf, am Anfang schon, was sich später auszahlt. Nämlich, dass die Kommunikatoren verwechseln, heißt ja nicht nur quasi, dass er seinen Originalkommunikator nicht mehr hat,
ja,
und ihn nicht zeigen kann, sondern wir kommen später drauf zurück.
Der Hyper-Nerd hat quasi das Gegenstück.
Genau, der hat einen echten funktionierenden Kommunikator. Merkt euch das, Kinder.
Wird später nochmal wichtig.
Es wird später nochmal wichtig. Ist alles prüfungsrelevant.
Genau, und seine Kollegen quasi alle in ihrem Bus sitzen und nochmal ein bisschen Dampf ablassen und so, was das denn für ein Arschloch ist, dann meint dann aber dieser, der quasi den Techniker spielt, der immer so leicht bekifft ist, vielleicht sollten wir den Job einfach annehmen. Wer weiß, ob er uns beim nächsten Mal überhaupt noch fragt. Was auch der einzig klare Gedankengang in dem Moment ist. Ne? Klar, alle sind sauer so, ne, und wollen erstmal von ihm weg, aber der sagt eigentlich, Leute, seid doch froh, ne? Wir haben doch sonst nichts zu tun, das ist ja unsere Arbeit eigentlich, und der besorgt uns hier einen Job. So, ja.
Ja.
Und dann klickst auch alle bei den anderen und alle sofort, oh nee, wir kommen auch mit. Ha, einen Moment, nicht ohne uns, ja. So, also so. Genau das Gegenteil. Ja, und ein paar Sekunden später stehen dann alle komplett geschockt und gebügelt und außer sich halt auf den Transporterplattformen in diesem Raumschiff, ne? Die haben halt auch diesen Trip hinter sich dann.
Ja, und Sam Rockwell kommt irgendwie auch noch dazu und sagt, als er von dem Gig erfährt, ach ja, ich habe ja auch mal Crew Nummer 6 gespielt, ich möchte mit.
Ja, genau. Dadurch, ja,
und dann sagt die,
also wie viele Leute haben wir jetzt insgesamt? Also das ist einmal Tim Allen, Sigourney Weaver, Alan Rickman, Tony Shalhoub, Sam Rockwell und
Daryl Mitchell.
Und das war's dann. Das sind also jetzt quasi die Brückencrew plus, ja, halt Besatzungsmitglied Nummer 6.
Genau.
6 Leute.
Das Schöne ist, dass Tony Shalhoub gerade am Fressautomaten steht Stimmt. Aber nichts rausbekommt und deswegen auch nicht mitbekommt, dass die anderen weggebeamt wurden.
Aber er kommt mit, ohne Kommentar nachgeliefert quasi. Er kommt halt ein bisschen später dann einfach an.
Aber auch einfach des Gags wegen, weil das ist so geil, weil sie materialisieren ja quasi im Transporterraum und zittern auch schon die ganze Zeit und wissen nicht, was mit ihnen passiert. Dann kommen irgendwelche Tentakelwesen rein mit irgendwelchen absurden Gerätschaften in der Hand.
Stimmt, denn die Außerirdischen sind nämlich in ihrer natürlichen Form Tentakelwesen, aber sie haben Holo-Projektoren, die sie halt wie richtige Menschen aussehen lassen. So. Aber in ihrer Urform sehen sie quasi eher aus wie Kraken.
Ja, ist auch nur aufgrund des Gags haben sie vergessen, den halt in dieser Szene einzuschalten. Aber ich akzeptiere das einfach mal.
Ja, genau. Das war jetzt auch so ein optischer Gag halt, um die Zuschauer wieder ein bisschen zu schocken. Ja, und dann, wie gesagt, noch hat keiner die Gefahr erkannt, die eigentlich in dieser Situation drin steckt.
Aber warte mal, jetzt kommt ja dieser geile Gag. Also Tim Allen kommt jetzt auch noch rein und sagt, ach, da seid ihr endlich, kommt mit. Und dann kommt ja auch dann Tech Sergeant Shen gebeamt, der irgendwie sagt so, ja, das war ja mal was. Und dann irgendwie runtergeht mit seinem Fresspaket in der Hand und dann sagt so, was haben die denn? Das ist so geil.
Stimmt,
dieser Typ ist so geil.
Er hat das total cool genommen, ne? Er hat einfach, ja. Das war ja mal was.
Ja. Und er sagt irgendwie auch, als sie auf der Raumstation sind, wow, die Fußböden sind so sauber. Ich finde, der haut so echt geile Klopper raus, so Einzeiler.
Wie gesagt, Stimmung ist noch gut unter allen Beteiligten, weil auch der Captain selber hat halt den Ernst der Lage noch nicht geblickt und sagt erstmal, komm, wollt ihr erstmal die große Tour haben. Und dann machen sie natürlich erstmal die große Tour durch die ganzen schönen Kulissen, die der Film ja auch hat, ja, muss man auch so sagen. Und man kriegt erstmal das ganze Schiff gezeigt. Und das ist wirklich, das Schiff ist ja vom Außerirdischen, vom Äußeren, das Schiff ist vom Äußeren her an die Enterprise zwar angelehnt, aber macht es ja doch ganz anders letzten Endes ein bisschen. Ne? Es gibt sowas wie eine Untertassensektion, aber das ist mehr so ein geschlitzter Torus. Und daran hängt sich dann halt so ein Hauptrumpf mehr oder weniger rein, mit so auch zu so zwei etwas abgeflachten Triebwerksgondeln. Und der Film hat zwar viele Modelle, aber vieles auch CGI in dem Film und das ist so ein bisschen, ich muss sagen, heutzutage, es passt so ein bisschen zu dem Film, weil das ist ja jetzt nicht der große Hollywood-Blockbuster, wo du jetzt perfekte Effekte erwartest auch, ja. Sondern das sind einfach nette CGI-Effekte, wie sie halt zu dem Zeitpunkt irgendwie möglich waren.
Ich bitte dich, das ist Industrial Light and Magic.
Ja, aber heutzutage.
Ja, für heutzutage, aber für damals, also das ist nicht, nicht lieblos hingerotzt.
Nein, das wollte ich auf keinen Fall sagen.
Das sind großartige Effekte teilweise.
Ich wollte bloß sagen, heute, wenn man sich es heute anguckt, als aktuellen Film quasi das wahrnimmt, dann sieht man halt schon, dass es noch relativ frühe Technologie ist, sag ich mal. Aber das stört mich halt nicht, weil der Film insgesamt hat keine hohe Fallhöhe so unbedingt.
Nee, aber eine schöne Immersion, finde ich.
Ja, das stimmt.
Also man ist da relativ schnell drin in diesem Universum.
Man ist relativ viel drin, aber die CGI sticht schon raus in einigen Szenen.
Und jetzt kommt eine lustige Szene, nämlich sie müssen jetzt das Raumschiff aus dem Raumdock steuern.
Achso, vielleicht vorher noch, weil du gerade von Foreshadowing gesprochen hast und von Sachen, die vorbereitet werden. Der Omega 13 sollte man vielleicht an der Stelle erwähnen, weil der kommt diesem Film auch an der Stelle vor und da können wir gerade mal drüber reden. Das ist also quasi ein Gerät, das in der Serie nur erwähnt wird. Ich glaube, das ist die letzte Folge der Serie, wo gesagt wird, in der letzten Szene aktivieren sie den Omega 13, aber dann gibt es keine Anschlussfolge mehr. Das heißt, niemand weiß, wozu dieses Gerät eigentlich da ist, was es macht. Aber sie haben es trotzdem mal nachgebaut.
Die Serie endet mit einem Cliffhanger sozusagen.
Richtig. Und die Außerirdischen haben das Gerät nachgebaut, ohne zu wissen, was es tut. Sie wissen nur, es hat unglaublich viel Energie.
Dafür haben sie es gut gemacht.
Aber sie wissen halt nicht, explodiert alles oder passiert irgendwas anderes. Also soweit werden wir an der Stelle vom Film informiert.
Deswegen sollte man es erstmal nicht aktivieren, das Ding.
Richtig.
Und dann soll quasi der arme Tommy das Schiff auspacken.
Das ist auch eine von den lustigeren Szenen, ja.
Und dann macht er das, dann lösen sie die Anker, die Triebwerke starten. Und das Schiff setzt sich in Bewegung unter majestätischer Musik, wirklich. Es ist so ein bisschen eine Reminiszenz an den Anflug im Shuttle auf die Enterprise in Star Trek 1. So ein bisschen,
genau. Ne? Clear all moorings, ne? Das Thema.
Clear all moorings, genau.
Also zuerst weiß er natürlich gar nicht, was er machen soll. Und er sagt einfach, der Captain sagt halt, pass auf, die haben alles gebaut, nachdem sie dich beobachtet haben, wie du es tust. Also musst du dasselbe nur quasi jetzt überlegen, was du in der Serie gemacht hast und dann passiert auch dasselbe jetzt in Realität. Und dann kann das Schiff erstmal starten. es ist in diesem Raumdock quasi angedockt und es wirkt sich halt wirklich sehr schön majestätisch langsam vorwärts und dann passiert das, was du jetzt sagen wolltest. Nämlich alle, die ganze Crew gehen mit dem Kopf so nach links, so fliegt weiter nach rechts, aber er kriegt es nicht hin und schrammt dann bestimmt irgendwie 30 Sekunden oder gefühlt eine Minute lang am Rand von diesem Dock halt entlang, ohne dass was passiert, ja, aber halt so so bildschön, ja. Also.
Ja, du hörst genau dieses Geräusch und alle verziehen das Gesicht. Das, was ein bisschen merkwürdig ist, du hast ja gesagt, die Protektor besteht aus einem Torus und dann ist das ja so quasi so kreisförmig sind die Triebwerke angeordnet. Und eigentlich müsste die Triebwerke am Raumdock schrammen, aber es schrammt der Torus ran. Das passt irgendwie nicht.
Das ist wahr, vielleicht war das Schiff aber insgesamt schräg, weißt du so, dass es quasi nach vorne links gedreht war.
Das lasse ich gelten.
Ja, also es gab so ein oder zwei Sachen, die ich nicht so ganz verstanden habe in dem Film, aber dazu später vielleicht mehr.
Ja, Ausparken hat geklappt, jetzt wird man zum Essen eingeladen, es gibt saurianischen Brandy und keine Brokkoliwürfel.
Es wurde alle, genau, quasi das Essen halt nachgekocht, was halt die Charaktere in der Serie essen, was für den Captain sich sehr gut rausstellt, weil er isst in der Serie gerne Rumpsteak von Büffeln aus Iowa.
Da sind wir wieder bei Captain Kirk, der auch aus Iowa kommt.
Richtig. Und der Außerirdische kriegt natürlich Außerirdischen Essen, ne? Ich glaube, das waren nämlich Blutsäcken oder sowas. So Hirschkäferartige Wesen. Und er sagt dann auch noch so, genau wie zu Hause, lecker.
Und der Käfer springt dann quasi von seinem Löffel wieder zurück in die Schüssel. Es ist großartig.
Das ist auch lustig. Also das ist auch echt noch in der Hochphase des Films. Also das zählt noch mit so der, weil jetzt passieren ja auch diese ganzen Klischeesachen, ne? In dem Moment, wo sie halt auf der Brücke Platz nehmen müssen und dann erstmal so richtig realisieren, was jetzt eigentlich von ihnen erwartet wird auch, ne? Nämlich, dass sie halt genau das machen, was sie halt jahrelang in der Show gemacht haben. Ja, dann sind wir unterwegs, ne? Und dann kommt, glaube ich, dann auch schon das Treffen mit Zaris.
Ja, weil beim Empfang fragen sie, was ist denn das eigentlich mit diesem Zaris? Und dann kommt dann raus, naja, der hat irgendwie, der will das Omega-13 und der letzte Commander hat nicht so viel Glück gehabt. Woher weiß er überhaupt, dass wir den Omega-13 haben? Gute Frage eigentlich. Dann war der letzte Commander hat leider geplaudert. Und dann sehen wir ein Foltervideo vom letzten Commander und alle lassen quasi ihr Essen stehen und liegen und wollen verschwinden. Was aber nicht klappt, weil Zaris' Schiff da ist und er würde alles abschießen, was die Protektor gerade verlässt. Und deswegen muss man jetzt quasi mit Zaris reden. Und Zaris hat übrigens auch einen geilen Anzug, weil wir eben bei ILM waren,
ja,
der auch mit Servos und sowas funktioniert. Also der hat so Fühler auf dem Kopf, die sich bewegen. Der kann hinten, wie bei Toy Story, Captain Light hier, kann doch so wutsch seine Flügel ausfahren. Das kann der auch. Ja. Ist ein ziemlich aufwendiges Kostüm, was der trägt. Das finde ich großartig. Und der kann da trotzdem noch gut spielen drin.
Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Die Gesichtsausdrücke kommen halt trotz der Maske irgendwie zum Vorschein. Also das ist mehr als eine Maske. Das ist quasi ein Roboterhelm, was der aufhat. Und der hat relativ viele Aktoren innen drin. Und ILM halt, ne?
Er droht ihnen quasi. Der ist auch ganz übermächtig. Und Tim Allen will einen cleveren Trick probieren.
Richtig. Er macht dann so diese Halsabschneider-Geste. Ne, also genau. Finger werden an der Kehle vorbeigeführt, was ja bei Star Trek immer heißt, Kommunikationskanäle killen. Seine erste Offizierin sieht das, macht auch, wiederholt die Geste, bittet sich eine Minute Zeit aus und sagt dann, okay, wir machen jetzt alle Waffensysteme klar und feuern alles, was wir haben und hauen dann ab. Und dann stellen wir aber leider fest, die erste Offizierin wusste gar nicht, wie man den Kommunikationskanal schließt. Sie hat die Geste nur wiederholt, weil sie dachte, er meint, wir sind geliefert. Wir sind alle tot. Und sie war seiner Meinung und hat die Geste halt wiederholt. Deswegen.
Und Saris hat mitbekommen, dass er genauso hässlich ist wie blöd. Laut Meinung von Tim Allen.
Richtig. Und ist ein bisschen pisst und schießt dann direkt mal ein Torpedo ab auf das Schiff.
Hallo, Leute. Da ist ein rotes Dings da. Das bewegt sich in Richtung grünes Dings da.
Was?
Rotes Dings da bewegt sich Richtung grünes Dings da. Ich denke, wir sind das grüne Dings da.
Übrigens eine direkte Reminiszenz an Star Trek 2. Hm? Aber halt auf den Kopf gestellt. Finde ich großartig.
Ein kleines Geschenk.
Das sind so Sachen, weißt du, es funktioniert im Film und es funktioniert auf einer zweiten Ebene noch besser, wenn du weißt, dass sie gerade Star Trek 2 parodieren.
Ja, das sowieso. Also, wie gesagt, wir sind noch, noch im Hoch, in der Hochphase des Films.
Okay, da bin ich mal gespannt.
Ja, das lässt halt immer mehr nach. Also wir sind ja noch nicht so weit, aber später
okay.
wird es halt dann, naja, okay, machen wir weiter. Und ja, also sie fliehen sich, sie flüchten an Minenfeld.
Ja, Klassik.
Wir können auch in diesen Nebel reinfliegen. Das ist kein Nebel, das ist ein Minenfeld. Egal, wir fliegen trotzdem rein.
Könntest du es bitte schaffen, nicht jede einzelne Mine mitzunehmen?
Er nimmt dann auch echt alles mit, ne? Also und man wundert sich eigentlich, dass es, dass im Schiff irgendwie nichts passiert so groß, ne? Es explodiert halt ständig alles und es dauert, zieht sich ewig lang hin, diese Szene, wo halt das Schiff nur durchgeschüttelt wird von der Explosion durch diese Minen.
Ja. Es wird aber ganz schön in Mitleidenschaft gezogen, was dann auch in einer Auswertungsszene in der Besprechungslounge klar wird, als dann Sigourney Weaver den Computer wiederholt und fragt, wie hoch denn der Beschädigungsgrad ist.
Richtig, und dabei kommt halt raus, die Hauptenergiequelle, die in eine, aus einer Beryllium-Kugel besteht, ist kaputt gegangen.
Ja.
Und sie können jetzt halt keinen Antrieb mehr und keine Energie. Also ist die nächste Aufgabe, die unsere Helden haben, eine neue Beryllium-Kugel zu finden.
Und dann ist auch geil, weil sich nämlich der Chefingenieur meldet per Schalte. Und irgendwie so ganz vorne im Vordergrund steht, umringt von haufenweise Talamerianern und sagt so, Leute, meine Crew sagt mir, wir könnten das fixen, wenn wir eine Ersatz-Beryllium-Kugel nehmen, die es auf diesem Planeten dort gibt oder sowas.
Er sagt noch viel mehr Technobubble, dass sie ihm vorher das auswendig gelernt hat von seinen Crewmitgliedern. Und war das richtig? Oh, das war schon wieder richtig. Oh komm, Gruppenumarmung. Also er hat sich schon voll mit denen angefreundet irgendwie, ne? Und
super.
Das war auch witzig. Und sie fliegen dann halt zu diesem Planeten hin, wo es diese Beryllium-Kugeln geben soll.
Die Außenmission auf dem roten Planeten gefilmt in Utah. Toller Anflug auf dieses Tal, finde ich, schöne Aufnahmen. Und dann kommt wirklich auch ein Klischee nach dem anderen. Super.
Ja, also das ist wirklich reine Parodie. Stellt sich halt raus, es gibt da eine verlassene Mine, oder erstmal scheinbar verlassen, die halt von so kleinen, erstmal niedlichen Aliens bevölkert wird. Also sie sehen aus wie so dreijährige Kinder, mehr oder weniger, aber sind grau und haben so riesige Ohren, erstmal nur. Mhm. Und dann sagt der Crewmitglied Nummer 6, hat an der Stelle schon diesen Tick, dass er halt denkt, er muss sterben. Also weil er denkt, es ist alles wie in der Serie. In der Serie hatte ich halt die Rolle, wo ich halt nur Kanonenfutter war. Und das ist jetzt auch meine Rolle jetzt im wirklichen Leben, sozusagen, hier an dieser Stelle. Und er sagt dann schon, ich hab das doch hier als Sample, warte.
Klar, jetzt sind sie süß, aber in der nächsten Sekunde werden sie richtig böse. Und dann werden sie irgendwie hässlich und plötzlich ist noch eine Million mehr von ihnen da.
Und genauso läuft es dann eigentlich auch.
Ja. Ja, das ist so geil. Und auch bevor sie das Shuttle-Tor aufmachen und so, wisst ihr überhaupt, ob da draußen Luft ist, ob man da überhaupt atmen kann? Und Tony Shalhoub macht das Luke auf und schnüffelt erstmal so, ja. Und dann kommt halt Tim Allen, dann laufen sie halt auf diese Mine zu und Tim Allen macht irgendwie total blöde Bodenrollen. Weil er läuft nicht, er rollt halt über den Boden. Dann meint halt Sigourney Weaver so, bringt dir das irgendwas, wenn du rollst? Ja.
Wo ist eigentlich dein Phaser? Oh, scheiße.
Genau. Das ist auch eine Vorbereitung auf eine spätere Szene. Es ist nicht nur wegen des Gags, sondern der verliert auch dabei seinen Phaser.
Genau, er verliert seinen Phaser. Auch seinen Kommunikator vielleicht? Erklärt das, warum er nachher keinen...
Nee, er hat ja einen. Er steht ja mit dem Schiff in Verbindung.
Ja, weil er sagt doch so von wegen, wir drei holen die Kugel und du gibst mir ein Zeichen über den Kommunikator.
Ja.
Aber er gibt ja kein Zeichen über den Kommunikator. Er kommt
weil Tommy, ja genau, Tommy sagt doch, ich mach dann so, und so meint er so, wir haben hier die Kommunikatoren, hallo.
Er benutzt ihn ja nachher nicht, den Kommunikator.
Nee, er benutzt ihn nicht. Das macht's ja doppelt lustig.
Ja, okay. Und er sagt nicht huhu, sondern kra kra.
Ja, genau.
Und er kommt dann auch so kra kra brüllend den Berg runtergelaufen. Weil diese komischen Aliens haben sich natürlich nicht verzogen, sondern die haben sich nur versteckt und lauern jetzt unseren Helden auf quasi. Und dann gibt es eine Fluchtsequenz, wo sie es eigentlich bis zum Shuttle auch schaffen.
Ja, niemals aufgeben, niemals kapitulieren.
Ach, halt die Klappe.
Ne? Aber kurz vom Shuttle werden sie quasi noch eingeholt und sie können nicht sofort starten. Der Dr. Lazarus will sich eigentlich opfern, also will quasi sie alle aufhalten. Und dann sagt der Captain natürlich, nee, ich mach das. Ne? Und dann sagt er schon so, es geht immer nur um dich, immer musst du der Held sein, wir dürfen niemals was machen. Und dann schlägt er ihn einfach K.O. Also der Captain schlägt den Lazarus K.O. und wird dann, gerät dann auch in Gefangenschaft und schafft es auch, sein T-Shirt zu verlieren oder seine Uniform zu Oberteil zu verlieren. Weil, wissen wir ja alle, ne, also bei so einer Situation muss Captain Kirk sein Shirt verlieren.
Erst muss er gegen ein Schweinemonster kämpfen, dann gegen ein Steinmonster.
Genau, und das haben sie auch noch schön gemacht, weil man denkt zuerst, das Schweinemonster ist quasi der Endgegner, aber er kommt mit dem Schweinemonster ganz gut zurecht. Das ist so groß wie eine große Wildsau, die sich auf ihre Hinterbeine gestellt hat, ungefähr so, ja. Und sie wollen ihn hochbeamen, aber mit dem Beamen haben sie noch nicht ausprobiert. Die wissen nicht, ob das funktioniert. Und dann sagt er dann so, nee, ich versuche lieber, ich stehe hier, habe ein ganz gutes Standing hier, ja. Also ich schaffe das schon, mit diesem Monster klar zu werden. Und man sieht dann aber später, ist es gar nicht das eigentliche Monster. Das war nur so ein Schwein, das zufälligerweise rumgelaufen ist. Das eigentliche Monster ist ein Felsmonster, das sich dann irgendwie so aus Felsen zusammensetzt.
Ist dir aufgefallen, dass das Felsmonster Hoden hat?
Nein.
Muss man drauf achten.
Balls of Stone meinst du, ja?
Ja. Okay. Aber sie versuchen ja erstmal das Schwein hochzubeamen, was grandios in die Hose geht, weil das ist von innen nach außen gekehrt, als es oben ankommt.
Genau, das sollte so quasi die Transporter-Szene aus dem ersten Star Trek-Film sein, wo man die fiesen Details zumindest in der deutschen Fassung ja gar nicht gesehen hat. Aber da haben sie einfach das Schwein quasi so als Modell von innen nach außen gedreht. So.
Und dann explodiert es,
genau.
Und das ist auch so, hat's geklappt? Ja, es ist oben angekommen. Und dann meint dann der Timianer so, ja, es ist nur von innen nach außen gekehrt. Und dann ist es explodiert. Was hat er gesagt, dass es explodiert?
Nein.
Auch geil war, als sie geflüchtet sind, hat er noch gesagt, haut schnell ab, bevor einer von denen Guy tötet. Ja. Das ist so geil. Und dann gab es auch noch eine Szene, da ist laufen sie los und Dr. Lazarus hält den Tricorder falsch rum.
Ja, stimmt. Das war noch so ein kleiner Nebengag quasi, ja.
Ja, auf jeden Fall muss jetzt Tim Allen gegen dieses Steinmonster kämpfen, was nicht so gut funktioniert.
Nee, aber sie haben ja dann eine tolle Idee und beamen einfach, wie geht's eigentlich weiter?
Also er hält eine Motivationsrede, weil nämlich der Tech-Sergeant dann sagt, er schafft es nicht, er ist nur ein Schauspieler und er kriegt das nicht hin. Und dann gibt's ja, genau, die erste motivierte Rede vom Captain.
Du schaffst und, das, Junge. Ich glaube an dich. Hm?
Ja, dann zieht er seinen Reißverschluss hoch, tritt an die Transporterplattform und im letzten Moment wird der Captain oder der Commander hochgebeamt.
Und die Kugel ist ja mit dem Shuttle quasi schon vorher hochgeflogen.
Richtig.
Genau, also sind jetzt eigentlich alles erstmal in Butter.
Aber auch geil finde ich, wie Dr. Lazarus sagt, du musst seine Motivation rausfinden. Und dann das ist ein Steinmonster, er will mich töten, das ist seine Motivation. Und dann
du hast den Job nie ernst genommen.
Und dann meint er irgendwie auch geil. Findest du da unten nicht irgendwas, um eine primitive Werkbank,
ja, genau, um eine Waffe zu bauen? Guck dich doch um. Findest du nicht irgendwas, woraus du eine Waffe bauen könntest? So.
Hier sind nur Steine. Das finde ich schön, dass so die typischen Tropes halt angesprochen werden, aber halt in dem vollen Bewusstsein, dass es Tropes sind.
Ja.
Wie halt zum Beispiel, er hat es geschafft, sein T-Shirt auszuziehen, der Tricorder hält, wird falsch rumgehalten. Ich weiß, wie das passiert, was du vorher, den Clip, den du vorher gespielt hast, was genau dann auch passiert. Großartig.
Und das wird ja auch oft das mal wiederholt, dann derselbe Gag quasi.
Ja, jetzt ist man glücklich an Bord, aber dummerweise ist Saris mittlerweile mit seinem Schiff auch gekommen, wie auch immer, durchs Minenfeld.
Rumgeflogen vielleicht einfach. Oder durch einfach vermutlich durch die breite Schneise, die jetzt geräumt worden ist von dem Schiff, einfach dahergekommen. Und genau, er ist an Bord und will immer noch dieses Omega-13-Gerät haben von ihm.
Mhm. Ja, er hat einen Teil der Crew eingesperrt, also der Talmarianer-Crew.
Ja, ja.
Und hat die Sauerstoffversorgung abgestellt, foltert nun den, wie heißt er denn, Quellek? Nee.
Den Malteser.
Malteser. Den Chef Tamianer. Und
jetzt erfahren wir noch ein bisschen was über Hintergründe, ne? Also das ist quasi genau, die Leute an Bord, das sind die Letzten der Rasse. Alle anderen sind schon von dem Saris ausgelöscht worden oder irgendwie zu Tode in Minen gearbeitet worden, keine Ahnung. Ist das nicht auch die Szene, wo jetzt quasi die Aliens erfahren, dass das alles nur eine Fernsehserie ist? Ist das nicht die
genau,
Stelle?
Genau, weil sie verstehen das Konzept von Lüge nicht.
Kennen das von, und genau, sie sind eigentlich so ein bisschen in gewissen Aspekten ihrer Kultur quasi Kinder. Mhm. Und kommen mit dem Konzept der Lüge nicht klar oder können das nicht verstehen. Sie lernen das, also er sagt dann selber, der Malteser, wir lernen das gerade unter großen Verlusten von Saris, was das bedeutet, zu lügen. So, ne? Und ja, das erste Mal rücken sie auch nicht damit raus, weil dann sagt der Malteser so, sie wollen doch nicht etwa behaupten, dass sie irgendwelche Eigenschaften mit Saris gemeinsam hätten. Nein, ja, das kann genau, ja gar nicht sein. Und dann müssen sie es irgendwann mal zugeben, dass sie halt Wirklichkeit nur Schauspieler sind und dass alles nicht echt ist. Dass die historischen Dokumente keine historischen Dokumente, sondern eine Unterhaltungsserie sind.
auch eine sehr bewegende Szene, weil irgendwie Mathesar da irgendwie wirklich zusammenbricht.
Das
auch,
ist eine von
geistig.
Den absoluten, also um es mit Saris Worten zu sagen.
Ihr habt alle einen viel größeren Schaden angerichtet, als ich es jemals hätte tun können.
Ist die Frage, ob das jetzt so stimmt, aber prinzipiell ist es eine weitere wichtige Aussage des Films, also außer natürlich niemals aufgeben, niemals kapitulieren, ist, ja, Leute, die quasi, oder Gesellschaften, die mit Lüge nicht zurechtkommen, die sind quasi hilflos. Hm. Also die nicht wissen, was Lüge ist, oder die auch selber nicht lügen können, die haben keine Chance. Das ist auch noch so eine Aussage von dem Film.
Du hast den Clip gerade eingespielt. Man hört heraus, das ist die Synchronstimme von Londo Mollari von Babylon 5,
hört
die der
man
gute Saris da hat.
Sofort raus habe ich das gehört, ja.
Erstaunlicherweise hat sie da nämlich, ist sie nach unten gepitcht und beim ersten Treffen redet er ganz normal. Ganz erstaunlich.
Oh, ja.
Das musst du mal drauf achten, wenn du nochmal hörst. Und ich finde aber, dadurch kriegt der Film auch eine gewisse Gravitas. Also es ist nicht so, ach, wir sind hier eine Parodie, sondern auf einmal kommt da so ein, ja, wirklich eine lebensbedrohliche Situation. Also man muss jetzt offen, man muss das Schiff jetzt zurück erobern, die Tamarianer sind wirklich in Gefahr, ja. Man albert jetzt nicht nur rum, sondern muss jetzt sich wirklich am Schlüppi reißen, wenn man irgendwie den Tag überleben will.
Genau, und das ist, was ich am Anfang meinte, jetzt wird halt ein relativ konventioneller Science-Fiction-Film daraus. Mhm. Die Parodie-Elemente lassen nach. Kommen natürlich, die kommen nochmal, ja, also klar, später noch, ne, hier, Maschinen.
Ich sag nur Stampfer.
Genau. hier und da, aber das ist auch der längere Teil des Films und da wird es mehr oder weniger ernsthaft versucht, diesen Plot irgendwie aufzulösen, so, ne. Und das finde ich eigentlich so ein bisschen den schwächeren Teil vom Film. Also nicht, dass er jetzt schlecht wäre oder so, aber der Anfang war halt irgendwie witziger, fand ich. Weil jetzt wird es auch ernst, also jetzt wird auch echtes Leid gezeigt. Werden echt Leute gefoltert und die ersticken dabei nahe und die werden verletzt und so weiter. Also jetzt ist es quasi keine reine Parodie oder Satire mehr, wo halt Leid irgendwie lustig präsentiert wird, sondern es wird jetzt ernsthaft gespielt.
Hm.
Und das weiß ich nicht, ob es den Film so gut getan hat insgesamt.
Ich finde schon, okay. Weil dadurch halt tatsächlich eine gewisse Schwere reinkommt, die man, glaube ich, auch gebraucht hat, um mit den Charakteren wirklich mitzufühlen. Und die es auch braucht, damit die Charaktere sich weiterentwickeln.
Oder eigentlich eher zurückentwickeln. Halt ja, in ihre Fake-Rollen rein, ne?
Ja, aber nee, also sie sind ja am Ende sind sie ja alle, ja, geläutert will ich nicht sagen, aber sie sind am Team ja am Schluss zusammengewachsen und über sich hinaus und sind halt glücklich. Glücklich, also sind nicht mehr die gescheiterten Existenzen, sondern sie haben halt irgendwie wirklich was bewegt und haben irgendwie akzeptiert, was sie sind.
Weil sich rausgestellt hat, das Leben ist eigentlich wirklich wie eine Fernsehserie in Wirklichkeit.
Ja, tatsächlich. Und sie kriegen ja auch eine neue Serie.
Das finde ich halt auch ein bisschen komisch. Aber lass uns ruhig mal weitermachen. Also sie müssen jetzt verschiedene Sachen tun. Also die einen versuchen halt diese Sauerstoffzufuhr für die Crew wiederherzustellen. Das macht der Dr. Lazarus mit einem von den Außerirdischen. Und der Captain mit seinem ersten Offizier, die machen sich auf den Weg in den Maschinenraum, ne?
Richtig.
Und
weil nämlich quasi die Selbstzerstörung aktiviert wurde.
Und richtig, genau.
Man kann die manuell abschalten, dafür muss man allerdings in das Herzstück des Schiffes. Und wie kommt man da hin? Man hat ja vorher schon rausgefunden, dass es diese Fans gibt, die alle Blueprints der Schiffe haben. Es wurde ja am Anfang gut eingeführt und die haben ja zufälligerweise auch noch den Kommunikator.
Aha, Payoff. Ja. Jawohl, aber hallo.
Und man ruft jetzt Brandon an.
Da wird jetzt Brandon angefunkt, der zu Hause sitzt in seinem Kinderzimmer, eigentlich Müll raustragen soll, aber
ja, ist geil.
Lieber eine Internetkonferenz, also muss man überlegen, ne, 1999, da war das ja quasi noch die Nerd-Elite, die hatten schon alle Internet und irgendwelche Modems zu Hause rumstehen und die haben jetzt natürlich jetzt die, wie du schon sagtest, die Blueprints, die haben das Technical Manual gelesen und digitalisiert und die können jetzt sagen, wie diese komischen Korridore, die ja auch mehr so nach dramaturgischen Gesichtspunkten designt worden sind. Das ist ja immer dieses Spiel, das die ganze getrieben wird. Ne? Die ganzen Gerätschaften sind ja halt nach der Serie gebaut und die Serie hat es ja, ist ja nicht technisch real, sondern da wird es halt nach dramaturgischen Gesichtspunkten alles aufgebaut. Und so gibt es dann auch diese Stampfer. Die müssen durch
Schächte.
Die Stampfer.
Warum müssen es immer Schächte sein? Sagt dann Sigourney Weaver.
Auch sagt dann,
klein bisschen Alien-Referenz, ne?
Was soll denn das hier? Ich verstehe überhaupt nicht, für welchen Zweck da so ein Haufen stampfender, krachender Dinger mit mir ist. Ich meine, dafür gibt es keinen vernünftigen Grund. Das ist überhaupt nicht logisch. Wieso ist das da?
Genau.
Man hört im Hintergrund ja Brandon schon zählen, weil der weiß genau die Reihenfolge, wann sie gehen sollen und wann nicht und wann sie stehen bleiben müssen.
Mhm.
und jetzt kommen die Flammen.
Und dann am Ende noch ein Flammenwerfer, so als extra, ne? So als,
das ist so geil.
Als letzten Abschluss. Das ist natürlich gerade für Computerspieler witzig, weil so Stampfer kommen in Serien, weiß ich jetzt nicht, aber in Spielen hast du immer diese Stampfer. Sobald du auf irgendein Maschinendeck musst oder in die Kanalisation oder in ein Bergwerk oder eine Fabrik, du hast immer Stampfer. Das ist genauso persistent wie Kisten. Also Kisten sind vielleicht noch ein bisschen persistenter, aber Stampfer halt auch, ja.
Währenddessen versucht halt die andere Gruppe, sich zu den Talmarianern vorzukämpfen, was aber nicht so richtig funktioniert, weil eine Gruppe von Saris Leuten immer noch da sitzt, obwohl das Schiff bald explodieren soll, und Karten spielt in einem wichtigen Raum, wo man durch muss. Crewman Sam Rockwell hat dann die Eingebung, dass er sowieso sterben muss und dass er sich jetzt opfern muss.
Ja.
Und dann sagt aber Herr Tony Shalhoub so, nein, vielleicht bist du auch der Comic Relief Guy. Hast du darüber mal nachgedacht? Außerdem habe ich eine Idee. Man weiß aber nicht so richtig, was er vorhat. Zunächst. Weil man ist dann mit Saris Leuten in diesem Raum und dann beamt auf einmal das Steinmonster in den Raum.
Ja, da hat er das Steinmonster geil. Einfach hochgebeamt. Genau. Ja. Tolle Idee.
Tolle Idee.
Und das endet halt damit, dass dann die Schergen von Saris weglaufen, das Steinmonster hinterher, die Schergen landen in einer Sackgasse und in dem Moment sieht man einfach nur das Schiff von außen, wie das Steinmonster halt durch die Außenhülle durchbricht und halt die Schergen mit sich ins Weltraum nimmt.
Ach, wie toll, wie sie dann so einander kreisen und sowas. Auch sehr eine lustige Szene, weil ja eigentlich der Captain und die erste Offizierin ja festgesetzt wurden von Saris-Leuten, die aber auch überlisten konnten. Und die sollten ja eigentlich ins Weltall gepustet werden. Und stattdessen werden halt Saris-Leute ins Weltall gepustet. Man ist irgendwann auch bei Saris auf dem Schiff und dann sagt er, wie, die Protector hat wieder Energie. Und dann siehst du halt so platsch, platsch, seine Leute gegen die Windschutzscheibe knallen. Stimmt, ja.
Das ist, muss man auch sagen, das ist auch wieder eine witzige Szene mit echt gutem Timing. Also ich meine jetzt speziell, wo man halt erstmal die Sackgasse sieht, die Leute laufen da rein, Schnitt auf das Monster, Schnitt auf das Schiff von außen und dann bomm, kommen sie raus. Und es hat halt diesen Rhythmus. Und das kann dafür wirklich sehr gut. Also das ist von talentierten Comedians gemacht worden alles.
Richtig, der hat gute inhaltliche Gags, der hat optische Gags und teilweise auch akustische Gags. Oder auch nonverbale einfach, die gut, ich finde das funktioniert auf vielen Ebenen.
Ja, das funktioniert ist ja wirklich, sehr das ist wirklich schön gemacht alles. Das stimmt.
Ja, man ist dann quasi doch in dem großen Generatorraum, wo der große blaue Knopf ist. Commander Nesmith ist ein bisschen enttäuscht, weil er hat sich was Tolleres vorgestellt als einen blauen Knopf, den man drücken muss. Aber der Countdown stoppt trotzdem nicht.
Stoppt erstmal trotzdem nicht. Also er ist ja mit seiner ersten Offizierin dabei. Das ist vorne vorher schon angedeutet worden und man denkt sich auch, dass die beiden schon während der Dreharbeiten zur Serie eine Affäre hatten oder sowas in der Richtung. Mhm. Ja.
Der Nebel auf diesem Planeten erfüllt meinen Kopf mit gewissen Gedanken.
Das war süß, als ich dich noch nicht kannte.
Das war jetzt noch auf der Convention halt vorher, ne? Aber die Situation ist ja jetzt da, ne? Also man stirbt wahrscheinlich in einer Minute und was macht man in so einer Situation? Die fangen natürlich sofort an zu fummeln. Und der Countdown stoppt dann aber bei einer Sekunde, weil, so fällt es dann der Sigourney Weaver halt ein, in der Serie war das ja auch immer so, dass der Countdown erst bei einer Sekunde stoppt.
Genial. Ich find's lustig.
Das ist lustig, es ist lustig, ist lustig, auf alle Fälle.
Naja, jetzt hat auf jeden Fall Saris festgestellt, dass das Schiff wieder Energie hat. Währenddessen würden ja noch die anderen Talmarianer befreit von Dr. Lazarus. Und er öffnet die Tür und alle rufen, er hat uns befreit. Der Commander hat uns gerettet.
Und er guckt dann wieder so schön, ja, so.
Also er freut sich, er hebt schon die Arme hoch, dass er jetzt irgendwie bejubelt wird.
Umarmt und dann alle wird, rufen, genau, ja.
Genau.
Und aber alle, nee, der Commander hat uns gerettet.
Dummerweise wird aber sein Gehilfe erschossen.
Ja.
Das hat zur Folge, dass er dann zum ersten Mal seit Jahrzehnten wahrscheinlich seinen Grabtas-Hammer-Spruch treuherzig sagt. Also so sagt, wie er es oder meint, wie er es sagt. Also voller Überzeugung.
Genau, du bei Grabtas-Hammer, du wirst gerecht werden. Und noch ein paar Worte mehr, die ich jetzt vergessen habe, ja. Ja, ist das eine Weiterentwicklung? Wahrscheinlich irgendwie schon. Die Weiterentwicklung besteht dahin, halt das zu tun, was man tun muss.
Naja, und er geht dann auch raus und verprügelt quasi die ganzen Männer von Saris, die noch auf dem Flur stehen.
Stimmt, richtig, genau.
Eigenhändig, ohne Waffen.
Mit bloßen Händen.
Geil.
Der Captain muss ihn nachher zurückhalten, ne? So, sie haben genug, kommen, sie sind fertig, ja.
Genau. Nee. Warte, der bewegt sich noch. Ist auch schön.
Ja.
Und Tommy hat inzwischen die Aufgabe gekriegt, nochmal fliegen üben zu gehen. Mhm. Weil der Captain hat einen Plan.
Er hat einen Plan, den hat er wohl. Schiff ist jetzt wieder in Ordnung, Antrieb ist da und er konfrontiert wieder Sarahs Schiff. Sarahs hat sogar nochmal gedreht und wollte mal zurückfliegen aus irgendeinem Grund, ne? Ich weiß aber
ja,
nicht,
er will, warum. Er will halt nicht, dass die Protector entkommt, sozusagen.
Und das, genau, und dass er dieses Omega-13-Gerät halt noch kriegt, ne? Also ist er dann plötzlich wieder da, der Sarahs. Steht,
ja, ich weiß auch gar nicht, warum Sarahs, als er das Omega-13, ach so, klar, er denkt natürlich, okay, es ist nur eine Fernsehserie, das Omega-13 existiert nicht und deswegen will er das Schiff sprengen. Jetzt habe ich es verstanden.
Ach, richtig, ja, stimmt, genau, er weiß das ja.
Er weiß aber nicht, dass das Omega-13 doch existiert, weil man ist ja vorher durchgegangen in einer ziemlich coolen Computeranimation.
Ja, richtig, die gucken dann irgendwann nach oben, also eigentlich sind in einem relativ langweiligen Tunnel mit so einem Ventilator und dann meint der Fan über Kommunikator, ich würde so gerne sehen, was sie jetzt sehen können. Und sie sagt halt, ja, ich sehe hier nur Korridor und einen großen Ventilator. Nein, über ihnen ist das Omega-13-Device und es ist halt eine riesengroße Halle mit so CGI-Kugeln, die da rumfliegen.
Und dann kommt nämlich auch noch ein bisschen Exposition. Er sagt, was ist denn das Omega-13-Device eigentlich? Naja, es gibt verschiedene Theorien. Die einen sagen, es ist halt irgendwie große Zerstörung, ladidadida. Und meine Theorie ist aber, dass man damit die Zeit 13 Sekunden zurückdrehen kann.
13 Sekunden, genau. Und er sagt ja noch, das ist nicht viel Zeit. Ja, es ist aber genug Zeit, um einen Fehler zu korrigieren.
Ja, merkt euch das, Kinder.
Das wird später nochmal wichtig. Ist auch prüfungsrelevant.
So, man ist jetzt im Anflug. Quatsch, man muss ja noch Sarahs Schiff besiegen.
Ja, das machen. Das und fand ich auch eine sehr coole Idee, wie sie es gemacht haben. Sie fliegen
großartig.
Einfach nochmal durch das Minenfeld durch. Und diesmal aber schnell genug, dass quasi die Magnetminen das Schiff nicht erreichen. Also er muss ihn die ganze Zeit beschleunigen, logischerweise eigentlich. Ne? Und sammelt halt er sich so eine Wolke aus Minen, die der Sarahs aber nicht sehen kann, weil die ist ja hinter dem Schiff. Ne?
Genau, dann machen sie ein bisschen Chicken Run, ne? Sie fliegen auf Sarahs Schiff zu.
Ja, Sarahs sagt dann so, ihre Schilde sind unten, wir werden durch sie durchfliegen wie durch Klopapier. Und dann sagt der Captain, nein, denn ich ziehe eine Wolke Minen hinter mir her, lässt dann abdrehen und aufgrund der Trägheit der Minen trifft das halt komplett das Sarahs Schiff und Sarahs sagt vorher noch, oh mein Gott, abdrehen. Er sagt wirklich, oh mein Gott, ne?
Ja, hat er gesagt? Ja. Achso, ich hab's auf Deutsch geguckt. Kann sein.
Ja.
Sehr schön finde ich auch, dass der Sarahs gesagt hat, was willst du denn, Schauspieler? Und er sagt so, naja, man muss ja kein guter Schauspieler sein, um einen schlechten zu erkennen. Ich sehe, dass du schwitzt,
Sarahs. Obwohl es keinen Sinn macht, ne?
Ja, es macht keinen Sinn, aber es klingt gut. Und er ist halt wirklich sehr konfident in seinem Stuhl, sozusagen.
Stimmt.
Der gute Commander.
Also es war einfach mal so ein Spruch rausgehauen, der an sich cool ist, auch wenn er nicht so wirklich in die Szene reinpasst, ja.
Ja, ja. Ja, aber man hat quasi Sarahs besiegt, man muss jetzt nur noch irgendwie wieder nach Hause kommen.
Genau, und der Dr. Lazarus sagt noch, in dem Moment der Explosion ist eine Energiewelle von seinem Schiff ausgegangen und der Captain sagt dann so, ja, kümmern wir uns später drum. So, der ignoriert das also wieder komplett. Aber wir ahnen natürlich schon, was passiert ist, ne?
Man sieht ja auch, als das Schiff explodiert von Sarahs, rennt er quasi auf die Kamera zu und drückt noch irgendeinen Knopf.
Richtig, genau, er rennt auf die Kamera zu, ja. Sie müssen durch ein schwarzes Loch zurückfliegen, ne? Der Maltesar sagt noch, ich hatte gehofft, dass sie bei uns bleiben. Und er sagt dann, nee, komm, du bist doch jetzt der viel bessere Anführer als ich. Oder ihr habt jetzt einen neuen Anführer, du bist das. Das, was meiner Meinung nach auch nicht so ganz gerechtfertigt war.
Naja, er hat schon Führungsqualität bewiesen, der gute Maltesar.
Er hat einmal zugeschlagen oder zweimal und er hat sich ja die ganze Zeit vorher auch gut verhalten.
Stimmt,
ne?
Der hat ja dann auch ein paar von Sarahs Leuten verprügelt.
Rohr, glaube ich, ne?
Mit seiner Krücke.
Mit seiner Krücke, stimmt, mit seiner Krücke.
Geile Szene noch zwischendurch, die ich ganz vergessen hatte, die ich aber großartig fand, mit Brandon verbunden sind und dann geht Brandon nicht mehr ran. Und sie wundern sich, weil er musste zwischenzeitlich wirklich den Müll rausbringen.
Richtig,
und dann,
genau.
Man sieht ihn dann draußen vor seinem Haus mit dem Müll dran. Mutti, ich kann dir nicht die Wichtigkeit der Lage erklären, in der sich die Protector gerade befindet. Das ist mir egal, du bringst den Müll raus.
Richtig, genau. Und sie wollen sie quasi gerade verabschieden und dann geht der Turbolift auf und der Tech Sergeant Chen steht da.
Genau.
Und grinst nur etwas komisch und zieht dann seinen Phaser. Und dann sagt der Captain noch so, hey, pass auf, du verletzt dich. Oder verletzt jemanden damit. Und dann ist es aber wirklich Kat Sarahs, der sich auch mit so einem Hologramm-Cloak-Device irgendwie die äußere Gestalt von dem Tech-Sergeant Chen gegeben hat. Und mäht alles nieder. Er schießt.
Ja, krass, oder?
Ja, ja, das war eigentlich auch eine etwas sehr heftige Szene. Weil es ist so in Zeitlupe gedreht.
Ja.
Und jeder von den ganzen Leuten wird halt in Zeitlupe getroffen und sinkt zu Boden. So, das fand ich auch ein bisschen für ein Family-Movie. So, ja. Und ja, aber dann der Kommando.
Ist dir aufgefallen, dass das Guy als letztes stirbt?
Nee, das ist mir nicht aufgefallen.
Nettes Detail am Rand.
Okay. Und wir haben uns gemerkt, ne, das Omega-13-Device kann ja sein, dass es irgendwie 13 Sekunden alles in die Vergangenheit versetzt, und das fällt dem Commander auch ein und er gibt dann den entsprechenden Befehl. Mathesar aktiviert das Gerät. Mhm. Und wir sind halt 13 Sekunden in der Vergangenheit, als noch alle leben. Der Tech Sergeant Chen kommt auf die Brücke und wird sofort angegriffen vom Captain, aber natürlich ziehen ihn erstmal alle von ihm runter, weil die anderen haben es natürlich noch nicht gedacht. Es also wird impliziert, dass derjenige, der das Device aktiviert, behält sein Gedächtnis, wohingegen alle anderen das Gedächtnis verloren haben, irgendwie. Okay, genau, mag so
die,
sein.
Für die sieht es halt nur so aus, als wird der Commander den Chefingenieur verprügeln, ohne Grund.
Richtig, so ist es. Aber es schafft es dann trotzdem in rechts. Nee, das macht der Mathesar in dem Moment. Der Mathesar haut ihn dann, glaube ich, K.O. Das Alien macht das. So, ist es jetzt also, jetzt ist Saris endgültig besiegt.
Glaubt man. Glaubt.
Nein, er ist endgültig besiegt, er wird nie wieder auftauchen. Jetzt wird wieder so ein bisschen mit Tech-Bubble argumentiert, also sind halt, sie fliegen jetzt sehr schnell auf der Erde zu und sie müssen jetzt in einem Shuttle das Schiff verlassen, weil das Schiff kann nicht bremsen rechtzeitig, das Shuttle aber wohl.
Das Brückenmodul ist das. Das wird abgetrennt vom Hauptschiff.
Das ist doch ein Shuttle nachher, was da...
Nee, das ist, das siehst du auch auf dem Modell von der Protector.
So.
Da sitzt oben drauf so ein kleines, ich habe extra nochmal drauf geachtet, da sitzt oben drauf das Brückenmodul, das wird später abgesprengt.
Oh. Ja, okay, das konnte die Enterprise B ja auch so ein bisschen zumindest. Also die konnte sich auch mehr teilen und...
Ja, genau.
So läuft es dann auch, die bleiben auf dem Brückenmodul, die Aliens gehen zurück in die unteren Decks und jetzt ist es nur noch dieses Brückenmodul, das auf die Erde zurast, viel zu schnell. Aber da wird halt dieser Star Trek-Fan wird wieder eingespannt. Er und seine Freunde weisen die über die Kommunikatoren ein und bauen noch Leuchtraketen irgendwie auf, damit die das
finden.
Aber
das ist auch eine geile Szene. Du bist im Wohnzimmer von den Eltern wieder.
Ja.
Und dann siehst du im Hintergrund, wie der Brandon da irgendwie haufenweise Sachen zusammenpackt. Und der Vater sitzt nur da, liest Zeitungen. Und die Mutti fragt so, was machst du denn da? Also ich sammle die Leuchtraketen, weil wir können, dann erklärt er irgendwie
Technobubble. Ja.
Und sie gucken sich nur an und nicken. Okay. Und er rennt raus.
Wenigstens ist er an der frischen Luft.
Genau, das kennt man vielleicht.
Das kennen wir alle von zu Hause, Sebastian, oder?
Das erlebe ich jeden Tag genauso in meinem Wohnzimmer.
Damals in den 90ern. Also ich finde, das ist sehr gut getroffen.
Das ist wirklich auch eine gut getroffene Szene und dann sind wir auch wirklich im Finale jetzt, ne? Weil Zufall, dass die Brückensektion crasht genau in eine weitere Convention, in eine weitere Galaxy Quest Convention. Oder dieselbe. Ist eine andere, der Moderator hat gewechselt oder es ist dieselbe, es ist aber auch vollkommen egal.
Aber das wird auch im Fernseher, die Eltern gucken quasi Fernsehen, während der Zeitung liest.
Ach, ja,
und im Fernsehen wird noch gesagt, dass diese Galaxy Quest Convention ist und alle sich wundern, wo die Hauptdarsteller bleiben.
Okay, dann ist es dieselbe Convention.
Auch gut eingeführt, finde ich. Und dann sind wir ja quasi auf dem Parkplatz von dieser Convention und dann stehen sie da und machen hier ihr Feuerwerk und weisen mit dem Kommunikator. Toll gemachte Szene.
Ich glaube, das Einweichen sehen wir gar nicht, aber wir sehen dann, wo es dann halt crasht und das Ding über den Parkplatz schlittert. Und dabei
man sieht da, wie er über Brandons Kopf dieses Shuttle, über dieses Brückenmodul wegfliegt, während er mit dem Kommunikator wedelt.
Ja, genau.
Und dann, also ich finde, das ist super gut gefilmt.
Das ist ein toller Abschluss, also tolles Finale, weil sie crashen dann wirklich genau in diese Convention-Halle rein und auch noch aus dem Winkel, dass sie quasi auf der Bühne rauskommen und verlassen dann halt so komplett noch mitgenommen und durchgeschüttelt. Also ich glaube, als erstes kommt, wer kommt als erstes raus? Der Dr. Lazarus? Oder
ich glaube, es ist Sigourney Weaver.
Wie auch immer. Und der Moderator nach der anfänglichen Verwirrnis schaltet er relativ schnell und moderiert sie halt an, ne? So, und jetzt kommt hier raus Dr. Thorny Thorn oder wie sie auch immer heißt. Und sie guckt halt so durch den Rauch noch durch, ne? Und die Fans ticken total aus, ne? Was für ein Auftritt. Applaus. Und sie rafft auch relativ schnell und sie verbeugt sich dann und dann kommen halt nach und nach die anderen Leute raus, noch alle mit zerstörten Frisuren und schmutzig und zerrissene Uniformen und so. Und einer nach dem anderen werden sie halt auch anmoderiert und kriegen ihren Applaus und so weiter und stehen dann alle auf dieser Bühne nachher zusammen in einer Reihe und verbeugen sich zusammen. Das war schon so eine Gänsehautszene, aber dann, bevor das ganz zu Ende ist, kommt dann doch nochmal der Saris tatsächlich, der war nämlich doch noch nicht tot, auf die Bühne, aber hat nicht viel Zeit. Er kommt halt auf die Bühne, zieht seinen Phaser, der Commander zieht auch seinen Phaser, er schießt ihn und er löst sich dann wirklich in einer wunderbaren, erstmal so einer großen Explosion mit Leuchtkugel, die dann aber in so einem kleinen Puff endet, ja, in so einer kleinen Rauchwolke, in so einem Wölkchen. Das fand ich wirklich niedlich. Dieses, also es fängt groß an, ja, also Strahl, Strahl, Soundeffekt, Soundeffekt und dann wird es aber klein, fällt in sich zusammen, es bleibt nur so ein
und alle applaudieren.
Und alle applaudieren.
Das ist großartig.
Und da hatte ich auch Gänsehaut so ein bisschen.
Ich finde es vor allem total süß, der kommt dann raus, so und alle im Publikum und beschießen ihn so mit Nerf Guns. Also total toll. Und dann sehen wir aber quasi, dass der Commander was gelernt hat, weil er holt sofort seine Crew nach vorne.
Ja.
Und alle verbeugen sich und sagt, kommt nach vorne, das ist eine Teamarbeit, wir verbeugen uns alle. Mhm. Er will jetzt also quasi nicht mehr im Mittelpunkt stehen, also alle haben etwas gelernt.
Ja.
Und vergesst nicht beim Rausgehen noch ein T-Shirt mitzunehmen.
Zu kaufen.
Ja, zu kaufen. Autogrammstunde neben dem Cola-Automat.
Genau, und ich glaube, dann ist auch wirklich schon die Überblende dann zu der Neuauflage der Serie, ne? Der neue Trailer, ja. der neue Vorspann von der neuen Serie. Diesmal mit dem Crew-Mitglied Nummer 6, ist hier der Sicherheitsoffizier.
Und Jane Doe spielt die Assistentin vom Tech Sergeant.
Stimmt, das haben wir vergessen zu erwähnen, der Tech Sergeant hat sich ja eine Außerirdische als Freundin geangelt. Da gab es dann auch nochmal so eine Szene, wo sie dann knutschen und von unten kommen dann nur so ihre Tentakel dann plötzlich so hoch.
Und er wieder nur so,
Genau so. Und sie ist da quasi jetzt mit eingebaut und sie beiden sind offensichtlich zusammengeblieben, ja. Schön.
Ja.
Der Kiffer kriegt seine Kifferfreundin.
Ach, total schön. Auch die Art, wie sie applaudieren, ne? Das haben wir doch jahrelang immer gemacht, weil sie applaudieren nicht quasi waagerecht, sondern senkrecht. Sie klatschen quasi von oben nach unten auf die Hände und machen dabei immer.
Ja. Die haben so eine eigene Stimme, die können irgendwie so Kreischtöne von sich geben oder so. Ja, boah, da sind wir jetzt durch, ne?
Damit sind wir durch.
Halb so lange gebraucht, jetzt den Inhalt wieder zu geben. Nee, wir haben fast genauso lange gebraucht. 1:20. Der Film ist 1:45.
Ich finde perfekte Länge für einen Film. Hollywood.
Ist eine gute Länge für einen Film. Hat auch nicht gelangweilt. Doch ein bisschen, ich muss sagen, ich habe mich beim ersten Mal schon ein bisschen im letzten Drittel ein bisschen gelangweilt.
Okay.
Weil da wurde es wirklich dann zu sehr, das ist zu sehr von der Satire-Formel abgewichen. Hat halt versucht, ernsthaft diese Bedrohung zu verkaufen. Und es war ja letztens nur eine MacGuffin-Handlung. Also bring Gegenstand A nach B und versuch Tür C zu öffnen.
Ich darf dich an die letzten 4 Star Trek-Filme erinnern, die daraus bestehen. Bösewicht sucht Rache an der Föderation.
Ja, das war auch nicht gut.
Ja, also da ist mir die Handlung wirklich lieber. Wie gesagt, J.J. Abrams, erstaunlicherweise hat der das gesagt. Das ist der beste Star Trek-Film, der je gemacht wurde. Idiot.
Ja.
Und es ist in einer Publikumsabstimmung, ohne dass es überhaupt genannt wurde. Also es war nicht mal in der Auswahlliste.
Ja.
Sollten Star Trek-Fans ihre besten Star Trek-Filme bestimmen. Und Galaxy Quest wurde zum 7. Star Trek-Film gewählt.
Zum 7. Ja, immer wenigstens das. Also es gibt schon wirklich bessere Star Trek-Filme als jetzt diesen.
Aber ich musste da tatsächlich wieder widersprechen, weil ich finde, gerade dadurch wird der Film gut. Also, weil es halt ein ernsthafter Film ist,
ja.
Mit einer einigermaßen ernsthaften, ich finde auch die Handlung okay. Ich habe mich nicht gelangweilt in dem Film. Ich finde die Handlung gut. Ich finde, der hat den nötigen Mix aus Humor und Schwere und es funktioniert einfach als Film.
Ja.
Du kannst diese ganze Metageschichte einfach mal abklemmen und das, finde ich, macht die perfekte Komödie aus oder den guten Film aus. Du erzählst halt einen Film. Und der ist an sich eine abgeschlossene Handlung, aber Leute, die sich ein bisschen drumherum auskennen, entdecken da zahlreiche zweite, dritte, vierte Ebenen, die auf einer gewissen, auf ihre Art wieder komisch sind. Die da quasi nochmal ein Tüpfelchen oben drauf setzen.
Das ist richtig. Aber man hätte halt für eine Spitzenkomödie hätte man halt noch diese Klischees, die sich halt aus dieser Haupthandlung ergeben, halt auch noch ein bisschen mehr persiflieren können. Ich fand, man hätte da im letzten Drittel ein paar Mal vielleicht noch die Schere ansetzen können.
Der Spruch von dir, Sebastian. Ich bin der mit der Schere.
Ja, ja, ich weiß. Aber wie gesagt, diese Insider-Gags, die kamen halt mehr im ersten Drittel vor. Vor allen Dingen halt auf dieser Convention. Dann waren noch ein paar Sachen Tell, Don't Show. Also ich glaube, die Sigourney Weaver wiederholt ihre Sachen mit dem Computer wiederholen. Da wird ein bisschen drauf rumgeritten so irgendwie. Und
ja,
sie muss es auch mehrfach dann sagen. Ne? Genauso wie auch dieser Crewmitglied Nummer 6 seine Ängste halt immer wieder äußert, gesprochen. Und warum
ja,
das so
der
ist. Erklär den Witz.
Der ging mir auf den Keks, ehrlich gesagt.
Erklär den Witz nochmal. Ja. Und Sigourney Weaver, hat die irgendwie, oder ihr Charakter, hat die eine Entwicklung? Nee, die hat keine Entwicklung.
Sie liebt jetzt den Captain.
Volle Entwicklung.
Und sie hat mehr zu tun, als
nee, hat sie nicht.
Sexy zu sein. Sie kann auch jetzt kämpfen. Das konnte sie vorher auch.
Also sie macht wirklich keine Entwicklung durch. Also danke fürs Empowerment, ja. Also der weibliche Charakter ist am Anfang schon quasi diese ganze, ich nehme dein Wort nochmal, diese ganze Gravitas der Rolle der Lieutenant Uhura, die fällt ja da jetzt komplett unter den Tisch, ne?
Im Grunde genommen, wenn du das nochmal so kritisch unter die Lupe nimmst, was auf diesem Schiff passiert in der Handlung, ja, ist sie meistens diejenige, die sagt, was zu tun ist. Sie ist eigentlich die Anführerin in diesem ganzen Ding. Während er am Anfang eher noch den Anführer spielt, wird eigentlich eher gemacht, was sie sagt.
Auch dann, wenn sie nicht den Computer wiedergibt?
Auch wenn sie nicht den Computer wiedergibt.
Kann ich mich jetzt nicht so dran erinnern, aber ich lasse es mal so stehen.
Also ich sehe das Ding schon in einer Linie mit Zurück in die Zukunft und Ghostbusters. Ha, jetzt habe ich eine Bombe platzen lassen.
Da, den Vergleich habe ich jetzt noch nicht gezogen. Also ich hätte jetzt so aus dem Bauch raus gesagt, Ghostbusters zumindest ist die größere Nummer, weil die sicherlich ein breiteres Publikum anspricht. Und die Witze halt auch verständlich sind für Leute, die halt nicht dieses Spezialwissen haben. Da wirklich auch so B-Nummern-Witze nicht so groß vorkommen wie jetzt in Galaxy Quest.
Ja, aber ähnlich wie bei Ghostbusters hast du eigentlich einen Haufen Charaktere, die an sich nicht unbedingt die sympathischsten sind, aber trotzdem halt mit denen du mitfieberst und die liebenswert sind. Du erinnerst dich an unser Ghostbusters Review, wie wir über Dr. Venkman hergezogen sind, was das für ein Arschloch ist eigentlich.
Ja.
Wenn man es hinter Licht betrachtet. Und im Grunde ist der Commander ja auch wirklich das Arschloch. Also, ja. Und aber man fiebert trotzdem mit denen mit.
Ja, aber das wird ja auch nicht hinterfragt. Okay, er mag jetzt in der letzten Szene irgendwie seine Kollegen ein bisschen mehr schätzen vielleicht oder ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen. Aber was er zugelernt, weiß ich jetzt nicht. Er ist jetzt zum Beispiel auch nicht mehr als Commander gescheitert. Es wäre ja mal ein Ding gewesen, wenn er zum Beispiel einen Befehl gegeben hätte, wo dann einer wegen gestorben wäre. Das passiert ihm ja zum Beispiel nicht.
Naja, es wären ja fast alle gestorben aufgrund seiner Handlungen.
Und welche Handlung denn?
Ja, weil er die Situation am Anfang nicht ernst genommen hat und auf das Schiff gefeuert hat.
Da würde ich ihm mal mildernde Umstände geben.
Ja, er merkt ja irgendwann, wenn man Commander ist, hat man nicht nur die schicke Uniform und kriegt alle Alien-Mädchen, sondern man muss tatsächlich auch seine Crew nicht nur zusammenhalten, sondern auch am Leben halten. Und das macht er am Ende dann.
Ja, stimmt. Obwohl, man kann ja auch argumentieren, das hat er am Anfang auch schon gemacht, weil er der Einzige war, der noch irgendwie mit Spaß auf diese Conventions gegangen ist. Also er war ja wohl schon noch so ein bisschen die treibende Kraft dahinter, dass es irgendwie noch weiterläuft. Das ganze Franchise-Gedöns und so weiter. Nein, ich will den Film jetzt nicht schlecht reden. Also er macht auf alle Fälle Spaß. Man kann sich den als Science-Fiction-Fan, speziell als Star Trek-Fan, kann ich ihn uneingeschränkt empfehlen.
Und ich finde halt, sie spielen halt alle das Ding nicht als Komödie. Sie spielen es als unglaublich straight, finde ich. Also
ja.
Man kann so viel billige Sachen machen, wie zum Beispiel, die Crew ist kompetent, bis auf den Captain, und alle wissen, dass er inkompetent ist und er hat den Posten irgendwie gekriegt. Weißt du, so solche Geschichten.
Hier, take Sergeant Chen nochmal. Also ja, sie spielen straight, meinetwegen, also weiß ich jetzt gerade auch nicht so, aber er hat ja seinen Zusammenbruch, als er den Transporter bedienen soll, das zweite Mal. Und das fand ich, er ist ansonsten die ganze Zeit der Gechillte. Und der alles immer so hinnimmt und sagt so, ja, und okay, super, und wow, das war ja ein Ding und so weiter. Und dann kriegt er plötzlich diesen Breakdown. Findest du, das passt?
Ich habe gehört, dann hat er es aber schlecht gespielt, dass er eigentlich einen resignierten Charakter spielen sollte, dem einfach alles nur noch egal ist. Und das habe ich da aber nicht gesehen.
Nee, das habe ich auch. Ich habe ihn also als Dauerstoner irgendwie so verstanden.
Ja.
Da würde es vielleicht auch wieder mehr Sinn machen, vielleicht mit der Panikattacke, die er dann plötzlich kriegt. Obwohl die Panikattacke ja wortwörtlich dem Dr. Lazarus-Schauspieler zugeschrieben wird am Anfang. Ne? Und der kriegt aber keine Panikattacke. Also das Ding hat schon, also wie gesagt, das ist wirklich ein toller Film, tolle Parodie, schöne Satire. Aber ich würde den jetzt nicht in die höchsten, wie nennt sich das, in den Pantheon der Filmgeschichte heben wollen. Trotz allem nicht.
Ich würde es aber jedem ans Herz legen, mal diesen Film zu gucken.
Ja.
Also ich würde ihm tatsächlich auf unserer etwas verstaubten 1-11 Skala tatsächlich 10 Punkte geben.
Da war ich in der Vergangenheit eh schon so inkonsistent. Das macht jetzt auch keinen Unterschied, wenn ich einfach mal sage, ja, okay, du hast recht, 10 Punkte.
Würdest du denn eine Galaxy Quest Serie sehen wollen, Sebastian?
Nein, 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 nein. Oh, ich muss aufpassen, der Pegel. Der gute Pegel.
Dann hast du Glück gehabt, dass Alan Rickman gestorben ist.
Autsch, Sascha, autsch.
Denn es war tatsächlich eine Serie angedacht. Die war schon auch ziemlich kurz vor der Produktion, ich glaube bei Amazon oder sowas.
Ja, Netflix oder...
Und Das ist dann allerdings 2016, als Alan Rickman gestorben ist, relativ schnell wieder eingestellt worden.
Richtig.
Damit ist quasi mit Alan Rickman ist auch jede Hoffnung auf eine Galaxy Quest Serie gestorben.
Ich mache keine Witze über den Tod echter Leute, aber guckt euch mal, falls ihr es noch nicht getan habt, die Folge USS Callister der Serie ja. Black Mirror an. Da sind so ein paar Überschneidungen, sag ich mal, also ganz andere Herangehensweise, aber auch irgendwie ähnlich. Die wird euch auch Spaß machen. Nochmal zur Frage, ob der Film empfohlen werden kann. Wenn ihr diesen Podcast hört und ihr einigermaßen Spaß dran hattet bisher, dann werdet ihr diesen Film lieben, auf alle Fälle. Ja.
Und ansonsten, wenn ihr keine Galaxy Quest Serie bekommt, guckt euch einfach The Orville an.
Genau, oder halt die Folge USS Callister der Serie Black Mirror. Ich werde mir noch ein paar Folgen Orville angucken, auf alle Fälle, Sascha.
Sehr gut, sehr gut.
Ich bin noch nicht raus. Aber ich bin ja gerade bei Staffel 3 von The Expanse.
Ja, lustiger Hinweis am Rande. Uns wurde bei Twitter irgendwie vorgeworfen, dass wir immer nur über Discovery ranten. Da habe ich gesagt, nein, wir teilen das auf. Einer guckt Discovery und einer rante drüber.
Ich wollte gerade sagen, ich habe mich auch sehr positiv dazu geäußert eigentlich.
Und da, weil ich finde es aber erstaunlich. Also ich krieg dann gesagt, da, du hast kein Recht, dich über Discovery aufzuregen. Du guckst es ja nicht. Sag ich so, okay.
Stimmt.
Aber ich verfolge ja trotzdem die Handlungsstränge und kann ja trotzdem das, was ich von Discovery mitbekomme, kommentieren. Oder andere Leute sagen, wenn dir Discovery nicht gefällt, dann guck's doch nicht. Sag ich, ja, ich mach's ja auch nicht. Dann hast du auch kein Recht, das zu kritisieren. Sag ich, doch. Verdammt normal. Was ist das für eine Logik?
Sascha? Du erinnerst dich an letzte Folge, was ich da gesagt habe?
Nein.
Gut.
Nee, ich erinnere mich echt nicht mehr dran.
Wenn man was nicht geguckt hat, hat man kein Recht, darüber zu kritisieren.
Doch.
Auch weil die Handlung an sich, die Handlung alleine macht's halt nicht. Also ich habe es aus verschiedenen Stellen gehört, es lohnt sich doch, das weiter zu gucken. Jetzt die 8. Folge ist wohl gelaufen, also quasi Staffel-Halbzeit bei Discovery. Und jetzt wird wohl an tatsächlich die Christopher Pike-Handlung, sofern man davon reden kann, Handlung, ja, also Pilotfilm, wird wohl ein bisschen
ich habe schon gehört.
Ein bisschen angeknüpft. Und Leute meinten, das wäre okay. Ich habe es noch nicht gesehen, ich habe von der zweiten Staffel noch gar nichts gesehen. Mir gefiel halt die erste Staffel von der Erzählung her, von der, vielleicht nicht unbedingt vom Inhalt der Story, aber der Art, wie sie erzählt worden ist, falls das irgendwie Sinn macht, ja. Mhm. Also bin mal gespannt, werde auch da dranbleiben, denke ich.
Ja, genau das gefiel mir. Mir gefiel weder die Art, wie es erzählt wurde, noch was erzählt wurde.
Ich finde, dass Michael Burnham heißt die?
Burnham.
Total der Doppelgänger sein könnte von der Hauptrolle aus The Expanse.
Das habe ich dir gesagt, als du mir die Expanse-CDs in die Hand gedrückt hast, habe ich gesagt, ach guck mal, Michael Burnham spielt auch mit.
Gut, dann habe ich das von dir und vielleicht liegt es auch nur in der Frisur. Ich weiß es nicht. Nee, ich finde, die spielen auch sehr ähnlich. Die gucken auch immer so. Die gucken auch immer sehr ähnlich, finde ich.
Oh Gott, das lässt ja Schlimmes ahnen für Expanse. Wie dem auch sei, zu Galaxy Quest sind 2008 ist eine Comic-Serie erschienen. Und es sollte eine zweite Staffel der Comic-Serie geben. Ich glaube, die ist aber auch nicht mehr erschienen, wenn ich das richtig... Ich habe auch nie einen Galaxy Quest-Comic in der Hand gehabt. Und nein, das ist keine Aufforderung, uns einen zu schicken.
Und man weiß wahrscheinlich auch nicht, ob das jetzt in dem Universum der Serie spielt oder im Universum der Convention quasi.
Ich glaube, es spielt im Universum der Serie, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, wir erleben die Abenteuer von Commander Nesten.
Es darf ja jeder gucken, was er möchte, ja? Ich will da jetzt wirklich niemanden irgendwie vor den Kopf stoßen. Aber echt, Leute? Okay. Jedem Tierchen und so weiter.
Noch ein paar Trivia-Facts zum Abschluss. Also, das Skript ist ja geschrieben worden von David Howards. Das ist seine einzige Skriptarbeit. Und da war irgendwie Dr. Lazarus der Bösewicht eigentlich. Also die Idee, dass dann eine Zivilisation aufgrund einer Fernsehserie ihre Zivilisation aufbaut, war da schon drin. Aber da war kein Zaris drin und dann Dr. Lazarus. Und das wurde dann nochmal überarbeitet. Und dann ist dann das rausgekommen, was wir bekommen haben. Und David Newman hat den Soundtrack gemacht. Und der macht sonst eher so Comedy-Filme. Also richtige Comedy-Filme. Und ich finde, er hat einen großartigen Soundtrack abgeliefert.
Ja, der Soundtrack, der ist auch wirklich schön nah dran an dem Original Star Wars Feeling. So, Star Trek.
Ja, und Star Trek auch, genau.
Das stimmt, ja.
Der könnte öfter mal Musik machen für ernsthafte Filme. Also ich finde find das super.
Ich auch. Gut, fassen wir nochmal zusammen. Kulturen ohne Lüge sind hilflos. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren und the show must go on.
Genau. Bei Grabtas Hammer, was für ein Podcast.
Ja, hast du sonst noch irgendwas? Wir haben gar kein Vorgeplänkel gemacht diesmal so richtig. War noch was?
Das machen wir dann wieder in der nächsten Folge, machen wir wieder Vorgeplänkel.
Dann machen wir nächste Folge wieder Vorgeplänkel. Und dann, denke ich mal, neigt sich dieser Podcast jetzt auch mit Level 4 Geschwindigkeit dem Ende entgegen. Was meinst du, Sascha?
Ich sage, niemals aufgeben, niemals kapitulieren.
Gut, dann schließe ich mich dem an. Oder wie es Saris sagen würde.
Ihr habt alle einen viel größeren Schaden als ich.
In diesem Sinne. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.